Im Eulenforst gehen Vogeltöter auf die Jagd. Auch Rotwild wird geschossen. Der Verdacht fällt auf einen Italiener, der vor kurzem ein Feinschmeckerlokal eröffnet hat, doch er wird im Wald selbst von einer Kugel getroffen. Zufall oder Mordanschlag? TKKG nehmen die Fährte auf und geraten selbst in die Schusslinie. Die rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die rasende Hängematte. Folge 4 schon inzwischen. Ja, ich tue mich immer schwer, so in so eine Folge reinzukommen, weil ich bin es nicht gewohnt. Ich bin jetzt der Host. Ich leite das Ganze hier und habe festgestellt, ich bin ja irgendwie schon bemüht, die Frauenquote am Leben zu halten. Dass ich weiterhin immer wieder weibliche Hosts an meiner Seite habe, wenn ich in diesem Podcast über Hörspiele spreche, und kann gleich vorweg sagen, das wird heute nicht möglich sein. Ja, deswegen, das wird heute eine reine Würstchenparty, und möchte da einen Gag aufgreifen, den ein Gast auch von mir schon im Vorgespräch gemacht hat. Ihr müsst heute mit T-O-J vorlieb nehmen. T, das bin ich. O, das ist der Olli vom Machtschädel-Podcast, von Die Rechte und die Linke Hand des Podcasts und Pumuckels Sturschädel. Und J steht für Jörg, dem sympathischen Betreiber der Webseite hörspielrequest.de. Hallo ihr beiden.
Hallo Thomas.
Hallo, hallo ihr zwei. Und hallo, liebe Hörende.
Genau, auch von mir hallo alle, die zuhören.
Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute dabei seid. Ja, wie gesagt, ich hab mir heute so ein... Wenn der Olli dabei ist, dann gibt's meistens mal Alkohol zu trinken. Und ich habe mir so ein 196 Double Lemon Döschen gegönnt. Ja, also das sieht man jetzt auch überall immer in der Werbung. Ja, das ist Alcoholic Mixed Drink, also keine Werbung. Habe ich mir im Späti geholt für sage und schreibe 4,50 Euro die Dose. Also ich hoffe, das knallt jetzt mal richtig. Ja, deswegen Prost, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid.
Ja, ich hoffe, du sitzt Prost. In 10 Minuten noch aufrecht.
Trink dir mal ein bisschen Mut an, lieber Thomas. Hast du schon den ersten Fehler, den man als Host machen kann, begangen, indem du uns beide gleichzeitig reingeholt hast und wir nicht wussten, wer als erster antworten soll? Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über die Einladung sehr. Und ihr wisst, Podcasten ist für mich eine grande Passione.
Naja. Das gehörte aber zum Plan. Erstmal wollte ich euch beide reinholen und dann wollte ich euch den geneigten HörerInnen vorstellen. Der Olli ist eigentlich kein unbeschriebenes Blatt. Wir haben schon mal zusammen gepodcastet, nämlich in seinen, die ich schon erwähnt habe, zahlreichen Podcasts, bis auf die Rechte und Linke des Podcasts, da war ich noch nicht. Aber sowohl beim Pumuckels Sturschädel und beim Machtschädel und bei Zentrale warst du doch auch schon zu Gast. Deswegen muss ich dich ja gar nicht genauer vorstellen, weil die wahren Kenner, die kennen dich schon.
Richtig, ja. Ich fühle mich sehr, sehr wohl im Hörspielland und jetzt ist es mal TKKG. Das freut mich sehr. Bin ein bisschen weg gewesen von TKKG und jetzt durch dich, und das mag ich ja an sich am Reviewen sehr, sehr gerne, wieder voll reingefunden, voll Blut geleckt, und bin gespannt, was ihr zu der Folge heute sagen werdet.
Da bin ich auch sehr gespannt. Bei Jörg wird es jetzt ein bisschen spannender, weil du warst noch nicht in einem Rotz- und Wasser-Format zu Gast. Deswegen stell dich doch mal gerne vor, sag, wer du bist, was es mit dieser Seite hörspielrequest.de auf sich hat, die auch immer wieder gerne für Recherchen für unsere Projekte herangezogen wird. Ne? Also ich übergebe dir gerne mal das Wort. Stell dich doch einfach mal mit eigenen Worten vor.
Ach du liebe Güte, Eigenwerbung, da bin ich ja so gut drin. Ja gut, also ich bin seit über 20 Jahren Webmaster der Seite hörspielrequest.de, und es ehrt mich, es freut mich, dass offenbar meine Seite für so manchen Podcast eine Anlaufstelle ist. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich viel sagen soll. Also was, ich bin nicht so der Typ, der sich gerne anpreist. Wenn du was wissen möchtest, musst du bitte fragen, Thomas.
Also die Seite gibt's seit 20 Jahren.
Über 20 Jahre.
Über 20 Jahren. Und die gängigsten und bekanntesten Hörspielserien wurden alle Folgen von dir, nehme ich mal an, persönlich rezensiert. Bei manchen steht gar keine Rezension, ist mir aufgefallen. Aber jetzt so bei so Serien wie TKG und drei Fragezeichen, da kann man immer einen Text, eine Zusammenfassung zu lesen. Und gleich die Quizfrage. Wir besprechen ja heute TKKG Folge 67, Hinterhalt im Eulenforst. Und entweder du hast geschmult oder weißt du noch, welche Wertung du der Folge gegeben hast?
Ich weiß jetzt nicht genau, welche Wertung ich gegeben habe. Ich habe die Seite jetzt auch gerade nicht auf. Aber die wird schon sehr hoch sein. Ich denke mal so mindestens 90 plus wahrscheinlich schon, weil das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Ja, fast. Es sind 89%.
Ja, okay.
Also müssen wir eigentlich gar nicht mehr über die Folge sprechen, weil jetzt wissen wir ungefähr deine Wertung und die ist ja gesetzt. Ne? Also
deswegen. Die ist schon durchaus gesetzt, aber das heißt nicht, dass alles einfach toll ist.
Wollte auch gerade sagen, ja, dann können wir es eigentlich ja hier beenden jetzt auch wieder. Ja,
ja, dann tschüss, bis nächste Folge.
Ja, hat Spaß gemacht. Nee, und wie gesagt, da betreibst du das ja und hast auch schon, wenn ich das richtig sehe, schon auch ein paar Interviews geführt. Warst, glaube ich, schon selber im Studio Körting mal vor Ort zu besonderen Anlässen. Und bist auch eigentlich immer top aktuell, muss man sagen. Also irgendwie da vielleicht vergehen da mal ein paar Wochen, aber ansonsten werden die Neuerscheinungen immer wieder vorgestellt und von dir persönlich rezensiert. Oder hast du noch irgendwie einen Helfer?
Also die Hörspiele, die auf meiner Seite rezensiert werden, sind alle von mir rezensiert, beziehungsweise auch gehört. Dass manche Folgen noch gar keinen Text haben und bei anderen ist so ein bisschen Text und bei anderen sehr viel, hat damit zu tun, dass ich, als ich mit der Seite anfing, beruflich noch anders gepolt war. Ich war zeitlich noch nicht so ausgelastet. Auch im Privatleben hat sich in der Zwischenzeit dann einiges verändert, so dass ich also erst anfing, mal so ein bisschen was zu schreiben und dann fing das an mit der Bemusterung von verschiedenen Labeln. Deshalb bin ich auch immer, wie du so schön sagst, relativ aktuell. Ich muss noch die Wilde Wespe machen von TKKG Junior. Dann fing das an mit der Bemusterung und dann dachte ich mir, gut, dann muss ich das jetzt ein bisschen ernster nehmen, dann muss ich da jetzt ein bisschen mehr zu schreiben, als einfach nur, ja, das und das ist mir aufgefallen, ansonsten gute Folge. Ja, das mache ich jetzt seit, ich müsste in den Kalender gucken, aber seit über 20 Jahren.
Okay. Ich kenne es ja selber als Podcaster, irgendwie, wenn man sowas so lange macht und ich gehe mal stark davon aus, dass du da wirklich die Hörspielpassion hast. Aber wow. Irgendwann hat man ja auch manchmal so ein bisschen, auch verliert sich ja mal so mal die Lust, ne? So, das kennen wir ja auch. Ich tue mich in letzter Zeit ein bisschen schwer, immer so einen Hörspiel-Podcast vorzubereiten. Und meistens, wenn dann die Aufnahme kurz zuvor ist, dann habe ich Bock. Ja, aber ich habe mich mit der Folge hier, das kann ich schon mal vorweg gleich sagen, sehr schwer getan in der Vorbereitung und habe da heute jetzt nochmal richtig schön Gas gegeben und freue mich jetzt auch, mit euch das Gleiche anzugehen. Ihr beide, ihr habt ja auch schon mal zusammen gepodcastet, wenn ich das richtig sehe, ne?
Dreimal sogar.
Ja klar, wir sind auch ein gutes Team. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Natürlich, wenn man sich so intensiv mit einem Thema beschäftigt, ja, oder auch allgemein mit Hörspielen, aber im Speziellen mir ist es aufgefallen, je länger ich über He-Man gepodcastet habe, desto schwerer tat ich mich letztendlich, mich zu motivieren. Aber es hat dann nie aufgehört, letztendlich Bock zu machen. Und es kam immer dann doch wieder. Und ja, natürlich, das Problem ist ja, Thomas und auch Jörg, wir sind halt auch dann so verliebt in die Details. Und das macht halt das Ganze dann auch so interessant letztendlich für unsere Hörenden. Natürlich kann ich mir die Folge anhören und denke mir, okay, ja, ich habe halt meine Meinung dazu. Aber so richtig interessant wird so eine Hörspielfolge ja eigentlich immer erst, wenn man sie zwei- oder dreimal hört und dann kommen einem die Details irgendwie immer näher und fällt einem auf oder man beschäftigt sich mit den Sprechern und dann verbinden sich die Synapsen zu anderen Europa-Universen in dem Fall meistens oder auch woanders hin. Und das macht mir persönlich dann immer so extrem viel Spaß auch.
Kennt ihr das auch, wenn ihr eine Rezension oder eine Meinung über irgendwas kundgetan habt? Dann lest oder hört ihr von jemand anderem die Meinung und denkt, ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, so ein Mist.
Ja, natürlich. Selbst im Zwiegespräch auch, wenn man über eine Folge spricht, dann weiß der andere, weiß ja auch immer irgendwas oder ihm ist irgendwas aufgefallen oder ihr, was einem selber nicht aufgefallen ist.
Ja, das ist auch meistens im Feedback so. Es gibt manchmal Momente, wo man dann von HörerInnen nochmal einen Hinweis kriegt, so, ihr habt das gar nicht erzählt, ihr habt darauf seid ihr nicht eingegangen. Und manchmal gibt es den Moment, entweder man, oh stimmt, habe ich nicht dran gedacht, oder aber man hat in der Vorbereitung gedacht, aber wenn wir dann hier manchmal so 3 Stunden plus sitzen, dann streichst du auch manchmal spontan ein paar Fakten weg und dann kommt hinterher einer an und so, ja, aber ihr habt aber das und das nicht gesagt, ne? Also das, sowas gibt es natürlich auch, ne? Aber man kann nicht auf alles achten und ich merke es halt immer wieder, ich laufe immer in die gleiche Falle. Ich habe jetzt auch nochmal heute mit Ach und Krach das Buch gelesen, bin noch froh, dass ich es geschafft habe, weil ich jetzt doch nochmal ein paar Hintergründe wieder mehr kenne, was da der Schere zum Opfer gefallen ist, ja. Und dann denke ich immer so, warum mache ich mir denn so eine Panik? Wir sind doch heute Abend zu dritt, ja. Und man kann jetzt nicht sagen, dass wir Laien sind, ne. Also, dass ich weiß, selbst wenn ich jetzt hänge, habe ich ja noch 2 Leute im Rücken, sofern sie nicht Bam und Olli heißen, die mich auffangen.
Ne? Einer heißt aber Olli, das ist dein Problem.
Ja, du bist ja Oli, ja. Das so habe ich dir auch abgespeichert, der Oli, ja. Ja, Oli.
Ja. Die Helga von die bei uns jetzt beim Pubukles Sturschädel schon 2 Mal zu Gast war, die sagt immer Ole zu mir. Auch das nehme ich jetzt an.
Das passt nicht. Also ich habe dich bei WhatsApp drin als Olli Machtschädel und dann weiß ich immer, wer was von mir möchte, ja. Jörg, also ich höre schon, du bist jetzt nicht so begeistert davon, selber über dich zu erzählen, was ja nicht unsympathisch ist. Wir können natürlich gerne gleich in Medias Res gehen. Beim Olli kann ich nur sagen, du bist heute auch hier wegen des Lokalkolorits. Das muss ich gleich mal zugeben.
Ja, da gibt's natürlich jemanden, der auch so red wie ich, so ganz österreichisch. Und da werden wir mal ein bisschen genauer drauf schauen.
Ich werde es auch nie vergessen, dass ich den Olli letztes Jahr in Los Angeles live in einem Biergarten gesehen habe, weil ihr wart ja, du und die Reds, ja, ihr wart ja bei der WrestleMania. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja gerade in Amerika aufgehalten und weil ich wusste, der Olli, er kommt nach Amerika, er kommt nach Los Angeles, haben wir extra unseren Los Angeles-Ausflug nochmal auf dieses Wochenende verlegt und da haben wir uns getroffen. Das werde ich nie vergessen. Das war
legendär. Toll. Ja.
Ja, das war ein legendäres Treffen.
Du bist auch kurz Instagram online gegangen. Gibt es wahrscheinlich bei euch auf dem zentralen Kanal noch. Ja, das war super. Hat mir richtig Spaß gemacht und ich hätte sogar jetzt wäre ja wieder ein Event in Berlin. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich wegen dir nach Berlin komme, nicht wegen dem Event. Aber man hätte es halt miteinander kombinieren können. Aber ja, ist leider zeitmäßig nicht drinnen. Aber vielleicht ergibt sich's bald mal wieder.
Da haben wir es halt, ne? Wir kriegen es hier in Deutschland, Österreich, kriegen wir es nicht geschissen und zu sehen. Da muss man schon in die halbe Welt fliegen, ne? Und dann sieht man sich da, ne? Aber deswegen, das war wirklich was ganz Besonderes.
Ja.
Gut. Bevor wir gleich anfangen, die obligatorische Frage, bei dir, Olli, weiß ich es eigentlich. Aber Jörg, wie stehst du denn zu TKKG generell? Also, was macht die Serie für dich aus? Kennst du die anderen Medien? Also die Bücher, die Comics, die es ja auch mal gab, die Kinofilme, die Fernsehserie und zuletzt gibt es ja auch ein paar Computerspiele. Wie bist du da involviert? Also, oder bist du nur reiner Hörspielhörer?
Ich kenne alle Dinge, die du gerade genannt hast. Ich sage dazu, ich finde die Mind Machine grauenhaft, sowohl als Filmhörspiel als auch als Film. Angefangen hat das bei mir als Kind. Da habe ich die Folge 4, das Paket mit dem Totenkopf, geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und dann kam noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge dazu. Ein paar Jahre später, so 2, 3 Jahre später, habe ich von Onkel und Tante ein paar Bücher bekommen von TKKG zu Weihnachten, ohne dass ich sie mir gewünscht hätte. Da war unter anderem die Rache der Bombenleger dabei. Und ja, dann bin ich also so zweigleisig gefahren. Dann hatte ich, wie wahrscheinlich ihr beiden auch und wie die allermeisten wohl auch, diese sogenannten Dark Ages, wo man so mit 16, 17, 18 irgendwie zu alt, zu cool dafür ist. Dann hat mich das aber relativ schnell wiedergefunden und also so, ich hatte vielleicht so 4, 5 Jahre so einen Aussetzer. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich müsste nachrechnen. Dann fing ich an auf Flohmärkten, oh, da ist ja eine seltene Sonderausgabe, oh, die Kassette gibt's auch in der Variante. Und nicht, dass ich jetzt alles von allem sammle, aber wenn mir das mal zufällig begegnet und das nicht zu teuer ist, dann hole ich mir auch schon mal ein Exemplar, das ich eigentlich schon habe, aber das in irgendeiner besonderen Auflage ist. Ich habe zum Beispiel von der 113, von der U-Bahn des Schreckens heißt die, glaube ich, eine Fehlpressung der CD. Die ist in diesem 3-Fragezeichen-CD schwarz bedruckt, anstatt in den TKKG-Blau.
Hm. Hm, okay. Jetzt bist du ja leider nicht so viel bei Social Media unterwegs, deswegen, ich würde das jetzt gerne sehen. Ja, aber du kannst mir ein Foto mit der E-Mail schicken, wenn du magst.
Ich kann dir gerne mal ein Foto schicken, ja.
Hast du mal gecheckt, was die wert ist? Also ist es schon die Rente?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das nie nachgeguckt. Ich freue mich einfach, die CD zu haben. Aber ich könnte das mal nachgucken.
Und bei dir, Olli, wir haben ja heute schon kurz miteinander geschnackt und da meintest du ja auch irgendwie, jetzt entdeckst du gerade TKKG wieder dank mir, ne? Möchtest du auch noch was kurz dazu sagen?
Ja, habe ich eh schon vorher gesagt. Also ich habe wesentlich längere Dark Ages gehabt. Bin eigentlich erst, also die Masters, die haben mich begleitet immer, aber ich habe auch da die Hörspiele jetzt nicht jahrelang nicht mehr gehört und bin dann eigentlich durch das eigene Podcasten wieder zurück in die Hörspielwelt gekommen. Was mich immer schon begleitet hat und was mich nie losgelassen hat, ist einfach die Faszination Sprecher, Sprechen, Audioaufnahme, Synchronisation. Also das sind einfach Gebiete, die mag ich sehr gerne. Bin auch ein auditiver Typ. Da hat mir da beim Lernen auch schon immer leichter als beim Lesen. Von daher, ja, also egal, ob es jetzt ein Film ist und vor allem natürlich jetzt, wo Rainer Brandt, dem wir hier natürlich eine gute Reise wünschen, ja, und rest in peace, mein Lieber, möchte ich fast sagen, auch wenn wir uns nicht gekannt haben, aber hat uns natürlich alle sehr, sehr geprägt. Da kommt das alles her. Also ich hatte viele Hörspiele als Kind, eher breit gefächert und dafür nicht so extrem viele. Und ich bin auch kein gewaltiger Sammler, aber ich habe ein breit gefächertes Wissen, beziehungsweise kann überall mitreden. So glaube ich, kann man es ganz gut formulieren.
Du hast es gerade gesagt, Rainer Brandt, ne, der ist jetzt vor ein paar Wochen verstorben, ne? Und ich hätte es jetzt gerade selber angesprochen, wenn du es nicht gemacht hättest. Den hatte ich ja mal als Kunden, ne? Der war ja mal bei mir, wann war denn das?
Beste Geschichte ever, ja.
Ich will die jetzt hier nicht nochmal breittreten.
Doch, wenn ihr die noch hast du sie schon mal erzählt?
In diesem Format nicht. Nein, in diesem Format nicht, aber warte mal, in Türchen Nummer 1 vom Adventskalender 2022 von die Zentrale. Da wird das alles in aller Breite erzählt. Ich kann es hier aber gerne nochmal sagen.
Ja, oder Thomas, du machst es als Running Gag. Ja, jeder Podcast braucht einen Running Gag und dann machst du einfach jede Folge diese gleiche Geschichte.
Er war halt schon so ein grumpy old man, das hast du gemerkt. Er wollte sich halt einen braunen Rasierer kaufen und es war niemand vor Ort, der ihn beraten konnte. Und mich hat man irgendwie dazugeholt, weil das mit zu unserem Bereich gehörte. Inzwischen haben wir nicht mal mehr braunen Rasierer und Zahnbürsten. Und der war halt auch nicht mit einem Nein, wir können Ihnen gerade nicht helfen, es tut uns leid, zufriedenzustellen. Der war halt wirklich noch so ein ganz, vom ganz alten Schlag. Und dann denke ich so die ganze Zeit, irgendwoher kenne ich doch dein Gesicht und vor allem diese Stimme. Und während ich dann nach einem Kollegen gesucht habe, der ihm vielleicht beraten könnte, habe ich in meinem Handy gegoogelt, denk so, Mensch, das ist doch Rainer Brandt, ne? Und dann bin ich hingegangen und habe dann auch so mit dem Gerät so, Herr Brandt, hören Sie mal zu, kann Ihnen jetzt sagen, wir haben ganz viele Kranke, wir haben Leute in Freizeit, in Pause, ne, das wollen Sie bestimmt halt nicht hören. Ja, da haben Sie recht, ne. Aber weil ich ihn mit einem Namen angesprochen hatte, hat er sich so ein bisschen so aufgerichtet und so, oh, ich wurde erkannt, ne. So ein bisschen gebauchpinselt gefühlt, würde ich mal sagen. Eine Kollegin von mir hat dann noch gesagt, kommen Sie in einer halben Stunde wieder, hier haben Sie einen Kaffeegutschein. Und er kam nie wieder, was ich sehr schade finde, weil...
Ja, schade.
Ja, er wird leider wirklich nie wiederkommen. Deswegen würde ich diese Folge heute gerne Rainer Brandt widmen. Ja, schön, dass du das sagst. Und um ihn zu zitieren, sleep well in your Bettgestell.
Ja, absolut, ja. Also für alle, die es nicht wissen, natürlich das Mastermind hinter allen Spencer Hill-Filmen, Dialogen und vielen anderen deutschsprachigen Synchronisationen. Die zwei natürlich auch, Synchronstimme von Tony Curtis und so weiter.
Ich habe auch gerade, nachdem ich das mit Rainer Brandt gehört hatte, so den Großteil meiner Spencer Hill-DVDs nochmal so durchgeguckt. Über die Woche.
Sehr, sehr gute Idee.
Der unbesungene Held, wobei er ja wirklich auch, also er hat ja auch diesen Begriff Schnodderdeutsch geprägt. Und ich hatte jetzt auch einen Nachruf gelesen, wo auch Bud Spencer wohl persönlich gesagt hätte, irgendwie, ja, scheiß auf die Dialoge, Rainer wird's schon richten.
Ja, das kenne ich auch, ja.
Gut, kommen wir zu etwas ganz anderem. Nämlich der heutigen Folgenbesprechung. Wir widmen uns Hörspielfolge Nummer 67, Hinterhalt im Eulenforst, ich hab's schon gesagt. kommt daher als Taschenbuch Nummer 14, veröffentlicht am 13. März 1989 und der Autor ist Stefan Wolf, also zieht euch warm an. Hörspiel Nummer 67, veröffentlicht im Oktober 1989 mit einer Länge von ca. 44 Minuten, das variiert, hört ihr es auf Spotify oder habt ihr die alte MC im Schrank, ich glaube zwischen 42 und 44 Minuten. Ich habe euch im Skript das Cover hinterlegt. Man sieht hier eine Wildsau, auf die zwei Jäger anpeilen. Aber dieses Cover bzw. dieses Bild findet so im Hörspiel nicht statt. Ist eigentlich im Prinzip die Vorgeschichte, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, ganz genau. Stimmt, ja. Und sagt Tim nicht, das ist ein Keiler?
Genau, eine männliche Wildsau. Genau,
ein Keiler. Ist eine Wildsau dann nicht eine Frau? Ein weibliches? Ist das dann nicht ein Wildschwein, das Allgemeine?
Ja, ich glaube, das kann man so dehnen, wie man will. Aber ja, man sieht es an den Keilern, an den Zähnen.
Ja.
Dann haben wir den Klappentext, den gehen wir mal ganz schnell durch. Im Eulenforst gehen Vogeltöter auf die Jagd. Auch Rotwild wird geschossen. Der Verdacht fällt auf einen Italiener, der vor kurzem ein Feinschmeckerlokal eröffnete. Doch er wird im Wald selbst von einer Kugel getroffen. Zufall oder Mordanschlag? Die TKKG-Bande nimmt die Fährte auf und gerät in die Schusslinie. Ja, aber den letzten Satz kann man ein bisschen streichen könnte man den, weil man darüber streiten kann, weil selber in die Schusslinie geraten sie ja jetzt nicht, aber man muss das Ganze ja irgendwie auf so einer unheimlichen Note enden lassen. Die obligatorische Frage, wie findet ihr den Klappentext? Verrät er zu viel oder ist er genau richtig?
Naja, ein typischer Klappentext halt, also ich finde Klappentexte prinzipiell immer nicht besonders zielführend. Ich finde sie eher nostalgietechnisch interessant. Aber so richtig anfangen kannst du jetzt als Kunde eigentlich mit denen selten was.
Ja, ich sehe das ähnlich wie Olli und finde aber auch wie du, Thomas, dass man den allerletzten Satz streichen könnte, müsste, weil nichts davon kommt, weder im Buch noch im Hörspiel vor. Es ist einfach nur reißerisch und unnötig, weil es überhaupt nicht stimmt.
Du sagst es gerade, du hast ja auch in der Vorbereitung das Buch gelesen, ne? Mhm. Da musst du mir da mal helfen, weil ich habe da jetzt mir nicht alles rausgeschrieben. Man kann aber schon mal sagen, dass das Hörspiel sich sehr akribisch an die Buchvorlage hält. Ich sag mal so, was die Dialoge angeht, die sind fast 1:1 übernommen. Es gibt nur mal wieder so eine kleine Rahmenhandlung, die entfernt wurde, ja, der Schere zum Opfer fiel. Ich weiß nicht, da können wir ja gerne zum Schluss drüber sprechen. Weil normalerweise habe ich ja immer das so aufgearbeitet, dass man so diese Passagen so nebenbei einstreut, während man das Hörspiel bespricht. Ich glaube, da können wir das mal ganz zum Schluss nochmal erwähnen, wenn das okay ist.
An und für sich schon. Ich möchte aber korrigieren, dass auch die Dialoge, wenn sie auch dem Wortlaut nach größtenteils geblieben sind, trotzdem verändert wurden. Denn es ist ganz oft so, dass Francis beim Umschreiben des Buches für das Hörspiel viele Sätze oder Worte Karl in den Mund gelegt hat, die im Buch eigentlich Tim sagt.
Ja, das finde ich auch wieder gut, weil sehr oft schon festgestellt, dass es immer meistens so eine Ein-Mann-Show ist, wenn es um Tim geht. Und da haben sie in den Hörspielen schon immer sehr gut darauf geachtet, dass auch mal die anderen was sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Auch Francis hat mal wieder ein paar eigene Witze reingebracht, ja, die er vor allem auch Willi in den Mund gelegt hat. Die Sprecherliste würde ich jetzt mal überspringen, weil ich das gerne während der Besprechung wieder so einbringen würde. Aber ich muss sagen, generell ist es eine sehr interessante Besetzung, was die Schauspieler angeht, weil man hat hier Leute bei, die man selten bis nie wieder im Europakosmos gehört hat. Also da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, wenn es eine interessante Besetzung gibt. Ja, also ich kann jetzt schon mal den Namen Ralf Richter fallen lassen, dass derjenige beziehungsweise der Schauspieler hier dabei ist, finde ich, ist sehr bemerkenswert und über dem seine Leistung können wir dann später nochmal sprechen. Und würde dann jetzt auch schon gleich in Szene 1 reingehen. Ich habe probiert, auf meine Art und Weise mal wieder das Hörspiel zusammenzufassen. Der eine oder andere würde sagen, viel zu detailliert. Aber mir wurde gesagt, lieber ein Detail zu viel, als dass man es am Ende vergisst. Und brüllt rein oder hebt die Hand, die ich jetzt sowieso nicht mehr sehe, weil ihr beide eure Kameras aus habt. Aber wir kriegen das hin.
Jetzt werden wir hier gedisst, Olli. Ich glaub's ja wohl nicht.
Unfassbar. Ich krieg zwar nur die Hälfte mit, aber es macht nichts.
Also ich muss sagen, dieses 196-Zeug, das haut ganz schön rein. Das muss ich mir einteilen. Ja? Also,
ach so, der Alkohol ist schuld. Ja.
Ich weiß ja nicht, was der Olli da jetzt wahrscheinlich heimlich trinkt, deswegen hat er das Bild ausgemacht. Aber gut, viel Prost, mein Lieber.
Ach, das glaubst du, das ist der Grund, okay.
Natürlich, ja. Hier, jetzt kommen die harten Sachen auf den Tisch. Apropos hart. So, Szene 1. Es ist Januar und laut Erzähler liegt der Schnee sehr hoch. Bilderbuchartig beschrieben gehen TKKG durch den Eulenforst spazieren. Quizfrage, Jörg, in welcher Folge kommt der Eulenforst noch vor?
In der Folge danach, jedenfalls, wenn man nach den Hörspielen geht. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Rauschgift-Razzia im Internat.
Okay, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Sehr gut.
Auch eine meiner Lieblingsfolgen.
Ja, haben wir auch schon besprochen. Da müsst ihr nochmal in den alten Podcast reinhören. Aber wohin hören? Man muss ganz genau hinhören, damit man jetzt nichts verpasst. Denn man wird sofort mit dem Begriff Amazzare konfrontiert, dessen Bedeutung Tim auch erklärt. Amazzare ist italienisch und Tim sagt, dass der Begriff mit der Jagd auf Tiere verwendet wird. Das habe ich erst nicht so verstanden, ne, denn laut Google ist Amazzare der allgemeine Begriff für totschlagen, jemanden killen, töten. Und heute so beim Hören habe ich so überlegt, so okay, vielleicht nennt man das dann oder hat man damals, ich meine, wir sind ja jetzt hier wieder in den späten 80ern, das wirklich als Begriff für italienische Wilderer benutzt. Ich habe keine Ahnung, ja. Kennt einer von euch sich aus mit Wildern oder hat jemand von euch einen Jagdschein? Habt ihr selber schon mal geballert?
Nee.
Ich baller meine Podcasts raus, ansonsten baller ich nichts.
Im Buch sagt Tim, es sei tatsächlich der italienische Begriff für töten, abmurksen und so weiter. Die TKKG-Bande deklariert Italien als die Hochburg der Wilderei. Denn jeder Vollidiot, der eine Waffe halten kann, erhält dort einen Waffenschein und darf zwischen September bis März auf jedes Tier in freie Wildbahn schießen. Vorzugsweise auf Vögel. Klößchen ruft sofort zum Boykott auf, keinen Urlaub mehr in Italien oder Spanien zu machen. Weil in Spanien, da finden ja die Stierkämpfe statt, also das darf man ja auch nicht mehr unterstützen. Und Tim beruhigt ihn, denn nicht jeder benimmt sich so daneben. Es gibt ja auch die Gegenbewegung in den jeweiligen Ländern. Tim beschwört seine Freunde, dass diese schießwütigen Deppen diesen Brauch nicht auch in ihren heimatlichen Gefilden einführen. So, ich hab da schon gesagt, ich kenne mich wirklich mit Jagen und so alles überhaupt nicht aus, und weil mich das auch wirklich null interessiert. Ich habe mal ganz kurz die Webseite des Komitees gegen den Vogelmord konsultiert. Ah, da ist er wieder. Grüß dich. Und das ist wohl heute immer noch so. Italien ist das Land in Europa mit den meisten nachgewiesenen Fällen von Wilderei. Also das findet man aktuell auf der Webseite. In keinem anderen Mitgliedstaat der EU gehen so viele Menschen legal wie illegal auf die Vogelpirsch. Nirgends sonst sind so viele verschiedene illegale Fangmethoden im Einsatz. Dabei sind Wilderei und Vogelfang nicht überall gleich stark verbreitet. Vor allem entlang der Hauptzugrouten und in den Überwinterungsgebieten, also sind tolle Begriffe, die hier fallen, der Zugvögel sind heute die Brennpunkte der illegalen Jagd zu finden. Besonders betroffen sind die Südalpen, die Küste bei Neapel, Kalabrien und die Mittelmeerinseln Sizilien und Sardinien. Also finde ich interessant, dass das anscheinend immer noch ein aktuelles Thema ist, obwohl das Hörspiel jetzt auch schon fast 40 Jahre auf dem Buckel hat.
Ja, warum dann der Disclaimer, ist dann die Frage, ne?
wegen diesem Klischee des radebrechenden Italieners, würde ich mal behaupten. Oder?
Ja, es gibt einige Gründe, wobei hier werden einfach alle in einen Topf geworfen, aber es geht, einiges geht auch, was sie hier sagen, vieles. Also ist nicht alles dramatisch.
Man muss es aber, glaube ich, auch ein bisschen in Relation setzen, denn es wird ja nur gesagt, dass jeder, der will, kriegt einen Jagdschein, aber es sind nicht alle so drauf und knallen irgendwelche Tiere ab, sondern es gäbe eben auch welche, die was dagegen unternehmen. Also ganz so krass wird's ja dann auch wieder nicht gesagt.
Ja, gut, sie haben ja generell diese ersten 99 Folgen, beziehungsweise drei fehlen ja, mit diesen, wie heißt das Zeug nochmal? Ich hab's vergessen.
Disclaimer.
Mhm. Mit dem Disclaimer versehen. Und generell, wie steht ihr zu diesem Disclaimer? Also ich hab's auch jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich habe mit dem jetzt kein Problem. Ich find's okay, ja, dass man darauf hinweist.
Das ist voll okay, und mir ist es so viel, viel lieber, wenn einfach der Zeitgeist von damals eingefangen wird und nicht irgendwie etwas ausgeblendet wird oder mit irgendeiner Musik dann übertönt wird. Das ist das Schlimmste. Und von daher nehme ich das gerne so an. Und ja, 89 waren sie ja eh schon aufgeklärt. Und wenn man sich, ich kann es ja verraten, ich habe mir auch dann noch die, oder wir haben es eh schon auch besprochen, die zwei anderen wilderer Folgen nochmal angehört. Und die sind ja von wesentlich, also für 5, 6 Jahre früher. Ja, da kommt zum Beispiel auch intensiv diese Geschichte, dass Gabi einfach nicht mitmachen darf, wenn es gefährlich wird oder so, auch dazu. Das ist ja hier zum Beispiel schon mal nicht mehr.
Doch.
Ja.
Im Buch zumindest kommt das von wegen, ja, Gabi, du kannst ja dann nicht mit, weil das ist ja dann schon spät.
Na gut, das Buch ist ja auch aus den 60er Jahren oder was? Was hat der Thomas gesagt am Anfang?
Was? Aus den 60ern?
Nein. Nicht? Dann verwechsel ich das mit dem Pumuckl-Folgen. Nein, von wann ist das Buch?
Das Buch erschien ein halbes Jahr vor dem Hörspiel.
Oh, okay.
Ja, dann, also es ist sehr nah beieinander.
Ah, und, okay. Na, sorry.
Aber ich find es gut, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Da wollte ich dann später auch nochmal drauf eingehen, weil dass du heute doch sogar nochmal die Wilddiebe im Teufelsmoor extra gehört hast und auf meinen Anraten hin das leere Grab im Moor, was ja auch ein bisschen mit Wilddieberei zu tun hat. Also das war ja generell ein gern genutztes Motiv vom Stefan Wolf. Ja, das findet man halt in den ersten Folgen öfter. Ich bin da nicht so der Fan von. Ja, also können wir gerne zum Schluss nochmal drüber sprechen, wie ihr denn die anderen Folgen findet. Ich check gerade auf hörspielrequest.de, wie viel der Jörg dem Wilddieb im Teufelsmoor gegeben hat. Ja, ähnlich hoch.
Ja, sehr gut. Das ist einer seiner Lieblingsfolgen, schreibt er.
Ja, das sind, in der Regel sind das, ist mir aufgefallen, tatsächlich oft die, eigentlich diese Tramp-Bücher, die dann zu Hörspielen gemacht wurden.
Mhm.
Zu der Sache mit dem Wildern, warum das relativ oft ein Thema war. Ich weiß nicht mehr wo und wann, aber ich habe irgendwo mal in einem Interview gelesen, dass der Stefan Wolf, der Kalmutschak, in jüngeren Jahren bei Jagden wohl mal dabei war. Und da wurde dann auch beispielsweise das Wild geblendet mit Lampen, damit es nicht so gut weglaufen kann und solche Sachen. Ah, okay. Also das, was er da teilweise schreibt, scheint wohl zumindest einigermaßen auch auf eigenen Erfahrungen oder vielleicht auch Anwendungen zu beruhen.
Mhm.
Siehst du? Aber das finde ich gut, dass du das sagst.
Das ist interessant, ja.
Wahrscheinlich könnte man jetzt auch wieder rauslesen, wie er dem Thema zugetan war. Aber gut, Wilddieberei wird ja hier sehr mit erhobenem Zeigefinger immer wieder besprochen. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass er dem nicht so zugetan war.
Eins wollte ich noch sagen, und zwar zum Song, ja. Das ist ja schon, also das ist ja der da und nicht der TKKG, den liebe ich ja, ja. Das ist ja, habt ihr sicher irgendwann schon mal aufgearbeitet, ja, Sascha Dräger mit seiner Schwester Kerstin, die da irgendwo im Wohnzimmer sitzen und diesen Song aufnehmen, soweit ich das zumindest gelesen habe mal. Und das finde ich großartig. Kerstin Dräger übrigens, ja. Zu der muss man fast noch erwähnen, die ist wieder aktuell bei den Masters im Einsatz. Und zwar gibt's ja ein neues Hörspiel von den Masters of the Universe, ein von Mattel abgesegnetes, Im Netz des Bösen heißt's, ist ein Fan-Hörspiel, aber sehr, sehr toll produziert und auch professionell. Und ja, die spricht da mit.
Mhm.
Die Zauberin.
Die soll eh sehr viel auch auf dem Kasten haben. Also ich kenne jemanden, das ist der Torben, schönen Gruß an dieser Stelle, der eine Mathe-App entwickelt hat mit Namen Mambio. Und der hatte die komplette Familie Dräger bei sich im Studio. Also die haben da alles für ihn eingesprochen, für seine animierten Figuren.
Oh, das ist ja cool.
Hm? Und von Kerstin schwärmt er in den höchsten Tönen. Er hat gesagt, das ist eine ganz tolle, nette, freundliche Frau, die schauspielerisch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als jemand anderes aus der Familie, dessen Namen wir jetzt hier nicht nennen. weil er soll sich nicht gekränkt fühlen.
Wobei sie hat ja in den alten Masters of the Hörspiel Kassetten oder Hörspielen nur einen Auftritt, soweit ich weiß, und der ist legendär. Das ist Vater, er hat mich befreit.
Vater, er hat mich befreit.
Kind, dass du wieder da bist. Du musst mir erzählen, was alles...
Später, mein Efes ist später. Wir müssen weg. Hört doch, bald wird alles zusammenbrechen.
Da ist sie die Tochter von Man Efaces, der wiederum, und auch hier schließt sich der Kreis, gesprochen wird von Harry... Also nicht von Harry Goldschmidt, sondern von unserem Harry Goldschmidt, sondern von Dieter Ohlendieck, der hier den Harry Goldschmidt spricht.
Nee, der Goldschmidt ist doch der Horst Schick, meine ich.
Aber ist es vielleicht ein Pseudonym?
Nee, Horst Schick ist schon eine echte Person. Meine Information mag vielleicht auch falsch sein, aber ich meine, dass das der Horst Schick ist und nicht der Ohlendieck.
Also bei Hörspielforscher.de steht auch Horst Schick. Aber selbst die haben auch manchmal Fehler. Ja, das habe ich jetzt letztens festgestellt bei Hilfe Gabi Gefahr. Ja, da wird ein Sprecher als Kevin Lang angegeben, ist aber Leonard Malig. Also wenn das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ich höre es jedenfalls raus.
Es ist auf jeden Fall, ich müsste mir das jetzt nochmal genau anschauen. Er spielt auf jeden Fall mit, der Man E-Faces, der damals mit Kerstin Träger, der auch den Stinker gesprochen hat und so, der ist hier auch im Hörspiel dabei. Und ich denke mir zu wissen, dass das Olendieck ist, aber ich check das mal noch.
Andererseits fehlt mir für Olendieck, der hat ja immer so eine leicht kehlige Stimme, so ein bisschen, und das fehlt mir bei dem dann schon. Aber wie gesagt, ich mag mich trotzdem irren können.
Es kommt auf die Quelle drauf an auch, ja, also es ist hier jetzt Hörspielland.de als Quelle, die sagen, dass Olendieck eben hier den Grollschmied spricht und auch bei Moto den Stinker bzw. den Man E-Faces. Ich weiß, dass die Stimme hier mitspielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er den Grollschmied oder jemand anderen spricht. Aber ich glaube, es stimmt.
Das werden wir nochmal alles nachreichen. Ja.
Machen nochmal eine 4 Stunden Sonderausgabe dazu.
Richtig.
Na, man muss ja auch ein paar Fragen offen lassen, um die Leute zum Kommentieren zu animieren. Das ist ja wichtig und gut für uns und unsere Reichweite.
Du meinst verbales Clickbaiting.
Genau. Von daher.
Olli, ja. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass du am Anfang Sorge hattest, dass wir heute bitte nicht so lang werden. Ne?
Du hast vollkommen recht. Ich schließe dieses Thema hiermit ab.
Ich habe damit ja kein Problem. Aber ich wusste, dass wieder diese Anekdote kommt mit Kerstin Träger. Vater, Vater, er hat mich befreit. Ja, die Geschichte jedes Mal. Und habe ich das nicht sogar euch erzählt? Stimmt, das habe ich dir privat erzählt, glaube ich, mit denen, dass Sascha Träger und Kerstin Träger das uralte TKKG-Lied eingesungen haben. Und das hat Manu Lubowski mal in einem Interview erzählt.
Du meinst, ja?
Nee, bitte.
Entschuldigung, Jörg. Ja,
nee, bitte, bitte.
Ich wollte nur sagen,
du wolltest jetzt trinken.
So, ich trinke jetzt, rede du.
Ich weiß, auf welchen Podcast du meinst, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Das hat aber Hart 4 erzählt, weil ich bin der Meinung, ich habe das, glaube ich, mal in die Hollywood-Schaukel mit reingeschnitten. Ist ja auch egal, denn Gabi bringt jetzt den alten Förster Wiedler zur Sprache. Dieser sei schon so verkalkt und kurz vor der Rente, dass er seinem Dienst kaum noch nachkommen kann. Gabi zweifelt manche seiner Aussagen auch an. So verdächtigt er den Besitzer des italienischen Restaurants La Spezia, Dario Moggia Terra Fregoso. Ach, ich habe geübt, ihr merkt's ja. Mhm. Den verdächtigt er der Wilderei. Tim wendet ein, dass seit der Eröffnung des La Spezia vor 4 Monaten die Wilderei in diesem Teil des Waldes massiv zugenommen hat. Von daher sei der Verdacht von Wiedler nicht ganz von der Hand zu weisen. Also Tim ist parteiisch. Auch die Waldarbeiter bestätigen Wiedlers Verdacht, der Bestand der Flugwildbestände hätte sich um die Hälfte verringert. Gabi streitet nicht ab, dass Wilddiebe am Werk seien, aber sie glaubt nicht, dass es sich dabei um Dario Moggia Terra Fregoso handle. Tim, es gibt Beweise, Fotilein. Gabi, sag nicht Fotilein, du denkst doch nur, die Sympathie verstärkt mir den Blick. Tim unterstellt Gabi, sie sei parteiisch wegen Lucia oder Lucia, wie spricht man das aus, Lucia?
Lucia.
Lucia, danke. Die Tochter von Dario, da diese ja in Gabis Schwimmclub sei. Gabi gibt Tim ordentlich Kontra, indem sie sagt, er würde die ganze Familie Moggia Terra Fregoso nicht kennen. Er würde nur dem alten Wiedler glauben und da er keine Beweise hätte, außer die Munition, die gefunden wurde, ne, an Ort und Stelle von den Waldarbeitern. Apropos Waldarbeiter, die haben diese Munition auch noch entsorgt. Also man hat keine handfesten Beweise. Die Schrotkugeln hätten das Kaliber 11 gehabt, das es nur in Italien gibt. In Deutschland wäre die höchste Nummer die 9. Auch hier der Hinweis, wir reden hier von 1989. Ich weiß nicht, ob man inzwischen Schrotkugeln Kaliber 11 auch in Deutschland bekommt im Jahr 2024. Habe ich nicht geguckt. Vielleicht gibt's ja da draußen von euch Jäger oder so, die sich damit besser auskennen. Könnt ihr gerne kommentieren. Jedenfalls hört Tim nicht auf zu stänkern. Schließlich sei Dario der einzige Italiener, der am südlichen Stadtrand ein Restaurant betreibe und er ziemlich viel Geflügel serviert. Und außerdem parkt sein Auto auch noch jeden Tag am Waldrand. Gabi entgegnet, er würde nur im Wald joggen, auch das sei kein Beweis. Aber Tim meint, ein echter Wilddieb versteckt sein Gewehr im Wald. Und jetzt fordert er die anderen auf, den Wald nach Patronenhülsen zu durchsuchen. Ich habe Fragen. Erstens, wie fandet ihr den kleinen Streit zwischen Tim und Gabi? Und zweitens, wir haben eben schon drüber gesprochen, wie ihr überhaupt diese Wilddiebe-Thematik findet. Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass bei TKKG behandelt wird.
Ich finde diesen Streit zwischen Tim und Gabi aus schriftstellerischer Sicht einfach zweckmäßig. Es muss halt für die Hörer und Hörerinnen irgendwie ein Mittel gefunden werden, das klar gesagt wird. Es gibt aber auch gute Gründe, den Dario zu verdächtigen, nicht einfach alles vom Tisch wischen, nur weil der vielleicht auf irgendeine Art und Weise sympathisch erscheint in den nächsten ein, zwei Szenen. Und das ist einfach ein Mittel zum Zweck oder wie man neudeutsch sagt, ein Trope. Ansonsten, ja, finde ich's, wenn man davon mal absieht, eigentlich gar nicht so verkehrt, dass Gabi auch mal ein bisschen Kontra gibt und sagt, hey, nee, ist nicht so, hör mal zu, was ich dir zu sagen habe. Auf der anderen Seite, diese Einstellung vergisst sie dann eben auch sehr schnell wieder und sie ist ganz schnell wieder die, ich nenne sie immer so schön in meinen Rezensionen, die Opfer-Gabi. Das verliert sich und das finde ich schade. Weil so ein bisschen, mach ja nicht den Macho und du brauchst ja nicht immer den Klugscheißer-Meme und so. Das stünde ihr, aber den anderen beiden auch, Karl und Willi, häufiger mal gut zu Gesicht.
Da bin ich voll bei dir. Also Gabi natürlich die Thieler von TKKG.
Das ist jetzt aber echt bitter. Also das ist ein unfairer Vergleich.
Ich mag die Gabi echt sehr, sehr gern. Also es ist so eine unglaublich sympathische Stimme. Und auch die haucht einfach dieser Person, also Neugebauer haucht dieser Person einfach. Also das ist für mich mit Abstand die Gabi, ja. Also wirklich traurig, dass sie so früh verstorben ist. Habe mich nie so richtig umgewöhnen können, muss ich gestehen. Deswegen genieße ich auch immer die alte Gabi zu hören. Ich finde es auch cool, dass sie hier dem Tim mal richtig Versuch Kontra zu geben. Alles andere hat der Jörg ja schon gesagt. Sie zieht's nicht durch. Das ist leider so, ja.
Wobei Rea Harder das auch sehr gut macht. Aber es ist eine andere Gabi inzwischen. Also das kannst du, die heutigen Folgen kannst du nicht mehr damit vergleichen.
Ne? Klar, das auch.
Ich habe hier noch was rausgesucht, nämlich den Bußgeldkatalog, jedenfalls den deutschen. Einfach nur generell, was um Strafen geht. Ne? Weil hier wird halt immer wieder über Wilderer gesprochen und dies ist illegal, das ist illegal. Und da habe ich einfach nur mal ganz kurz recherchiert. Wer in Deutschland auf die Jagd gehen will, um Wild zu erledigen, benötigt dafür einen Jagdschein. Das ist klar. Dieser wird allerdings nur ausgestellt, wenn der Bewerber einen entsprechenden Lehrgang besucht und eine staatliche Prüfung besteht. Außerdem muss das Führungszeugnis sauber sein. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt und dennoch wilde Tiere tötet, macht sich unter Umständen der Wilderei strafbar. Wann liegt laut Definition Wilderei vor? Der Gesetzgeber definiert Jagdwilderei im Strafgesetzbuch unter § 292 als Verletzung eines fremden Jagd- oder Jagdausübungsrechts. Ein entsprechender Verstoß kann dabei vorliegen, wenn der Täter erstens dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich einen Dritten zueignet. Interessanter finde ich eigentlich die Strafe, die dafür ansteht. Genau, man kann dann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 2-3 Jahren bekommen dafür. Ne? Liegt ein besonders schwerer Fall vor, spiegelt sich dies auch im Strafmaß wieder. Denn in einem solchen Fall sieht das Gesetz grundsätzlich eine Freiheitsstrafe vor, die mindestens 3 Monate und maximal 5 Jahre bemisst. Also was ja immer noch, ich sag mal, im Rahmen ist. Ne? Also wenn du damals CDs und DVDs raubkopiert hast, dann bist du ja auch für 5 Jahre im Bau gegangen.
Ja, wirst vielleicht noch ein bisschen weniger schnell ertappt dabei. Aber ja, ist natürlich an sich schon okay, ja. Es gibt Gesetze und an die hat man sich zu halten. Und wer sich nicht dran hält, der soll ordentlich büßen. Und
mit der Attitüde kannst du auch bei TKG mitmachen, ja. Also wer sich nicht dran hält, der muss ordentlich büßen,
ja. Naja, Entschuldigung, aber das stimmt ja. Und in der anderen wilderen Geschichte, in der mit dem Moor, da gibt's ja eh die sehr deutlich in der Opposition angesiedelten Jungs und das ist auch, ja, ist zwar eine andere Folge, aber sehr witzig. Unter anderem natürlich Oliver Rohrbeck. Sehr, sehr lustig.
Naja, alle 3 Fragezeichen in einer Nebenrolle.
Alle 3 Fragezeichen sind dabei.
Ja, ist eine schöne Kultfolge. Mhm. Ja. Eine Weile später stoßen die 4 auf 2 miteinander kämpfende Männer mitten im Wald. Der eine entpuppt sich als Dario Moggiatore Fregoso, der am Boden liegt, während der andere Mann munter auf ihn eintritt. Tim geht dazwischen und schleudert den Treter von Dario weg. Kurzer Vergleich, im Buch nutzt Tim seinen Ellbogen und schleudert den Angreifer so regelrecht von sich weg. Und es wird auch erwähnt, dass der Mann am Boden aus Mund und Nase blutet. Das kriegt man im Hörspiel, finde ich, gar nicht mit. Ne? Da ist halt nur so eine Keilerei. Finde ich wieder im Hörspiel ganz weitaus entschärfter. Und generell, finde ich, ist dieses Hörspiel recht gewaltlos. Also Tim hat wenig zu tun, weil normalerweise vermöbelt er so pro Folge 2 bis 3 Leute. Und hier gibt's eigentlich nur diese kurze Gewaltspitze. Möchte ich mal was dazu sagen?
Scheinbar nicht.
Ja, also es stimmt, du hast es schon gesagt, das ist im Buch deutlicher mit er blutet und so weiter und so weiter. Auch dieser Angriff, der stattfindet von Falsche auf Dario, der liest sich im Buch auch ein Stück weit brutaler. Im Hörspiel wird das irgendwie nur genannt, der Treter oder so. Und dann ist die Sache damit aber eigentlich schon durch.
Ja, Karl darf auch was zu sagen. Ne? Als man erkennt, wer da am Boden liegt, ne, sagt er, der italienische Gastwirt ist ja ein Ding. Ja, und schon wissen wir sofort, um wen es sich handelt. Ne? Als Tim nachfragt, warum die beiden sich geschlagen haben, regt Dario sich furchtbar auf. Der andere Mann mit Namen Richard Falsche, Falsche mit V, hätte ihn grundlos angegriffen. Falsche erwidert, er hätte sich bedroht gefühlt, als Dario von hinten an ihn herankam und vermutete einen Überfall. Dario wollte nur an ihm vorbeijoggen und Gabi verbirgt sich für ihn. Jetzt rafft Falsche, mit wem er es überhaupt zu tun hat. Er entschuldigt sich beim Besitzer des La Spezia und übergibt ihm seine Visitenkarte. Falsche ist Antiquitätenhändler. Er lässt es sich aber nicht nehmen, noch eine kleine Spitze fallen zu lassen, aller, sie hätten rufen können, ich nix Bandito, ich will nur vorbei. Dann wäre nichts passiert. Die beiden Männer vertragen sich, Dario bietet ihm auch an, naja, kommen Sie mal vorbei ins La Spezia, bringen Sie Familie und Freunde mit. Das ist witzig, im Buch denkt Tim dann so, ah, typisch Geschäftsmänner, eben waren sie noch sich an der Gurgel und jetzt irgendwie so, ah, komm vorbei, ne, hier, lass Geld bei mir. Falsche, auch eine typische Stefan-Wolf-Beschreibung, wird nämlich im Buch als bulliger und fetter 40-Jähriger beschrieben, mit einem Nussknacker-Gesicht, Doppelkinn und Hängebacken. Also wäre so ein richtiger Sympathikus, finde ich, wenn man jetzt den Sprecher hört, hier Michael Haag, habe ich jetzt nicht vermutet. Ich habe eher so einen drahtigen, ordentlichen Mann gesehen.
Ja, absolut. Hat eine sehr dünne Stimme. Habe mir lange überlegt, wer ist das? Woher kenne ich den und so? Und bin ich drauf gekommen, er spricht zum Beispiel Biff auch in der Hörspielserie Zurück in die Zukunft. Der ist ja auch eher bullig, aber da passt es mir irgendwie besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Er spricht auch viele andere Rollen ja in TKKG.
Ja, das ist auch in dieser Folge mit einer anderen Folge, mit der Rolle von Ralf Richter, mit dem Paschke ist das ähnlich, sage ich dann gleich noch was zu. Und es kommt aber generell auch mal vor, dass in vielen Hörspielen bei TKKG, aber auch sonst bei Europa, im Buch eine Rolle eher jünger oder eher älter ist und im Hörspiel ist es dann genau andersrum. Deshalb, das nehme ich mittlerweile nur noch so hin. Also ich bemerke das zwar, aber es fällt mir nicht mehr sonderlich auf.
Das ist halt auch dieses Studio Körting-Ding, ne? Also bestes Beispiel hier, der giftige Gockel, wo du da den Ernst von Klipstein hast, der irgendwie eine Rolle vertont, die im Buch als, weiß ich nicht, College-Student oder so eigentlich angelegt ist und dann haben sie halt einen alten Mann für genommen, ne? Wer gerade mal wieder im Studio verfügbar war, ne? Das ist ja auch kein Geheimnis, ja? Also da machen die auch keinen Hehl draus. Und hier wird das vielleicht auch so gewesen sein, Michael Haag war vor Ort und dann wurde gesagt, hier noch eine kleine TKKG-Rolle, ja, spreche ich ihn ein, ne? Schick es in der Post.
Das macht auch so sympathisch, das Ganze irgendwie, ja?
Es hat manchmal so wirklich was so von, auch so von Rumpelkammer-Produktion, ne? Da wird halt genommen, was gerade da ist, aber ja, eigentlich sagst du, es ist sympathisch.
Ist sympathisch und es ist ja auch für uns irgendwie genau, also für mich zumindest das, was ich vorher gesagt habe, das macht es halt für mich so aus, dieses Europa-Universum, wo du einfach immer wieder die gleichen Stimmen in verschiedenen Rollen hörst, das liebe ich einfach, das liebe ich und wenn dann, so, um zum Beispiel in der Folge mit dem Grab, das leere Grab, da, wenn Andreas von der Meen dann diesen Army spricht, dann lache ich Tränen, ja. Also das ist unfassbar cool und unfassbar witzig. Oder auch hier zum Beispiel der Erzähler, Das ist ja mittlerweile der zweite Erzähler. Ich liebe ja den ersten Erzähler, der ist ja so oldschool, wie man nur oldschool sein kann, finde ich. Aber der hier ist zum Beispiel auch der Erzähler, ebenfalls wieder von den Zurück in die Zukunft Hörspielen. Ich liebe auch, wie er die Zurück in die Zukunft Hörspiele erzählt. Also ist auch ein super Erzähler.
Kleiner Funfact zur Ergänzung, wo du gerade meintest, das leere Grab im Moor, wo der Maiden dieses Englisch, dieses Deutsch-Englisch spricht. Das steht im Buch auch so vorgegeben. Also der Wolf hat dann den Dialog auch, wenn er zum Beispiel das Wort wir ausspricht, mit wu ihr buchstabiert, damit man das dann eben auch so liest, als würde ein Engländer versuchen, Deutsch zu sprechen. Der Maiden hat es eigentlich nur versucht zu imitieren, so wie es da im Text stand.
Ja.
Wenn der H.G. Francis das zugelassen hat, ne? Also es gibt ja immer wieder diese Geschichten, deswegen hast du ja in den ersten 90 Folgen so gut wie selten Gangsterdialoge, weil der H.G. Francis davon halt auch kein Fan war. Und als der dann in Europa-Rente gegangen ist, dann durfte ja Stefan Wolf die Skripte für die Hörspielserie schreiben und dann haben ja diese Gangsterdialoge massiv in die Hörspielserie Einzug gehalten, ne? Also das wird ja auch immer wieder gesagt, ne? Und Gangsterdialoge, das war ja auch immer wieder Thema bei Anna und mir. Sie mochte die, sie fand das gut. Ich habe mich meistens immer sehr geärgert. Es gibt auch gute Gangsterdialoge, ja, aber die Mischung macht's, ne? Und hier, das ist ja eigentlich eine Folge, ja, es gibt eigentlich nur ein, maximal zwei Gangsterdialoge, ne? Also es gibt einen am Telefon später und das war's eigentlich schon, ne?
Im Grunde ja.
Ja. Als Falsche weg ist, unterhalten sich Dario und die TKKG-Bande noch ein wenig weiter. Dario spricht plötzlich besseres Deutsch, was Tim natürlich sofort auffällt. Das radebrechende Deutsch sei für einen italienischen Restaurantbesitzer natürlich nur eine Masche. So, jetzt seid ihr dran, denn in Vorbereitung von diesem Podcast hat mich jemand angeschrieben und meinte, man soll mal bitte probieren, den Namen Moccia Terre Fregoso dreimal hintereinander fehlerfrei aufzusagen. Ich finde, ich habe es heute schon oft genug gemacht. Jetzt seid ihr mal bitte dran.
Du hast es aber nicht dreimal am Stück gemacht.
Moccia Terre Fregoso, Moccia Terre Fregoso, Moccia Terre Fregoso. Fast fehlerfrei.
Stark, starke Leistung.
Ja, war gar nicht schlecht. Ich ziere mich jetzt auch nicht. Moccia Terre Fregoso, Moccia Terre Fregoso, Moccia Terre Fregoso.
Na denn? Es steht im Skript, also du kannst es auch ablesen.
Moccia Terre Fregoso, Moccia Terre Fragile und Moccia Tortellini mit Sahne.
Gut. Wir hätten auch einen Disclaimer vor dieser Folge machen sollen, aber gut. Ich habe mal geguckt, weil der Wolf war ja auch dafür bekannt, so Fantasienamen sich auszudenken und alles. Und es gibt einmal den Begriff Moccia, auch Mogga. Das war ein italienisches Volumen- und Getreidemaß, ja, auch als Malta bezeichnet. Und das Malta wiederum war ein deutsches und Schweizer Volumenmaß für Schüttgut. Kann man aber auch mit Scheffel übersetzen. Und ein Scheffel ist ein Behälter, mit dem früher Getreide abgemessen und transportiert wurde. Kommen wir wieder auf das Gleiche hinaus. Mhm. Das Wort Terre bedeutet Erde und Fregoso bedeutet kühl. Also haben wir Scheffelerde kühl oder kühle Scheffelerde, könnte man den Namen übersetzen.
Ich habe mich auch schon immer gefragt, weil Wolf das häufiger macht, dass er so einen Namen hat, wo man, wenn man das übersetzt, dann merkt man so, der Name übergibt überhaupt keinen Sinn. Und bei Moccia Terre Fregoso kam ich nie dahinter. Okay, ja. Klingt wirklich komisch, wenn man es übersetzt.
Ja, Hauptsache es klingt italienisch. Ich glaube wirklich, der Mann, der hatte sowas auch von den Schalk im Nacken. So, der wird sich wahrscheinlich an seiner Schreibmaschine kaputt gelacht haben über diesen Namen. Gehe ich sehr stark von aus.
Ja, das ist immer schön, wenn wir die Insider der Drehbuchautoren oder der Geschichtenschreiber dann ausbaden dürfen.
Was mir dann noch auffällt, Dario hört dann ja auf zu Radebrechen. Und dann kommt von Tim so eine Bemerkung, so wie, was haben Sie jetzt hier Deutsch gelernt? Und er dann so, ja, die Leute erwarten das einfach von mir. Und dann denke ich, ist das eine versteckte Gesellschaftskritik von Wolf? Also wollte er so damit sagen, so, wenn man das tatsächlich erwartet, ich würde das jetzt nicht erwarten. Also ich wundere mich nicht, wenn es Italiener gibt, die auch sozusagen perfektes Hochdeutsch sprechen. Aber ist das vielleicht eine versteckte Gesellschaftskritik? Ich meine, man muss ja auch 35 Jahre zurückrechnen, dass man vielleicht wirklich so Vorurteile hatte, dass ne, dass Chinesen das L rollen und all solche Sachen. Das war ja damals tatsächlich einigermaßen verbreitet. Und da, wie gesagt, nochmal die Frage, war das eine Gesellschaftskritik von Wolf oder war das einfach ein Kommentar?
Beides, würde ich sagen. Es ist ein Kommentar, ne? Damals, und da sind wir wieder beim Thema, man war damals noch nicht so aufgeklärt oder man hat gewisse Dinge als gegeben genommen, ne? Vielleicht sind die Leute damals wirklich zum Italiener gegangen und haben das auch erwartet, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder so ein versteckter Kommentar ist, ne? Wenn er sagt, ja, die Leute erwarten das von dem Italiener, dass du da nicht hingehen willst und dann soll der nicht Hochdeutsch mit dir sprechen, sondern halt so, ah, Angelo, komm her, hier und so, ne? Dieses typische Klischee, ne? Ja? Damals hat da definitiv hat da keiner drüber nachgedacht, ne? Also, da wird keiner gesagt haben damals, ach, guck mal hier, versteckte Kritik vom Wolf. Wusste ja keiner, dass 40 Jahre später hier die Podcaster kommen und alles genau in die Lupe nehmen.
So schaut's aus.
Ich denke schon, dass der Wolf hier und da so ein bisschen seine eigene Meinung über das Weltgeschehen oder sein politisches Weltbild ganz bewusst nochmal zum Ausdruck gebracht hat.
Das definitiv. Das hat er ja auch in Interviews öfter mal gesagt, dass er auch bewusst auch Randgruppen und Stereotypen durch den Kakao gezogen hat. Und auch so eine Kommentare gestreut hat. Ne? Und wer hat's denn damals kontrolliert?
Ja, richtig.
Ja, jedenfalls glaubt Dario dem Falsche kein Wort von seiner Story, warum er ihn angefallen hat. Falsche sei der Stiefbruder von Frank Holger Seibold, schon wieder ein Seibold, im TKG-Universum, dem Besitzer vom Landgasthaus Weidmannsdank. Dieses wiederum hat er an seinen Komplizen Roderich Kümmelkern verpachtet. Er selbst betreibt das Restaurant Franks Suppentopf. Das finde ich übrigens einen sehr schönen Namen. Beide Restaurants laufen aber nicht so gut wie das La Spezia, weshalb Dario behauptet, die beiden würden ihm nach dem Leben trachten, da ihnen die Gäste weglaufen und sie viel lieber ins La Spezia einkehren. So hätte Kümmelkern probiert, ihn zu überfahren, da ihm angeblich der Fuß vom Bremspedal gerutscht war. Auch hätte er ihm ein Glas mit Wespen ins Auto geschmuggelt, was schlimme Folgen für Dario hätte, da er allergisch gegen Wespenstiche sei. Die Krönung des Ganzen sei aber, dass sie im Wald wildern und das Gerücht vertreiben, er und ein paar andere Italiener seien Amateuristen. Dario hatte schon überlegt, Anzeige wegen Verleumdung zu erstatten, aber Dario will keinen Hass schüren. Ja, steht auch so schön im Buch, er will einfach nur kochen. Er will einfach nur kochen, seine Ruhe, ne, und seine Gäste bedienen.
Grande Passione.
Ja, genau. Jetzt geht's ihm wieder gut, ne? Das Gespräch mit TKG hat ihm gut getan, deswegen joggt er seine Runde weiter und Tim klammert sich an den Hinweis, dass Seibold und Kümmelkern die Wilderer sein könnten. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
Ja, es ist schön, Freunde zu haben.
Dein Zitat der Folge?
Ich könnte es mir eigentlich noch umändern, ja. Aber es, tatsächlich, ja, du hast recht, eigentlich sollte ich das nehmen. Ich werde mir unten gleich mal im Skript das aufschreiben.
Du kannst ja auch gerne als Wandtattoo machen. Kennst du das, wenn die Leute über der Couch so ein Wandtattoo haben?
Ja, na klar.
Es ist schön, Freunde zu haben.
Und dann sitzt du jeden Tag alleine dort und bereitest deine Podcasts vor.
Inmitten deiner Puppen, die auf der Couch drapiert sind. Was mir in der Szene immer wieder auffällt, ist, das fällt mir auch bei dem Hörspiel ein paar Mal auf, weil Tim da teilweise sehr flapsig ist. Aber in der Szene ist so ein Moment, wo Dario was erklärt und dann kommt von Tim, selbstverständlich. Schließlich weiß alle Welt, dass Frank-Holger Seibold einen Stiefbruder hat. Und er sagt das, also die Figur sagt es extrem herablassend und eigentlich müsste man ihm dafür eine schmieren. Aber auf der anderen Seite sagt der Schauspieler dahinter, Sascha Dreger, das so geil, dass es irgendwie doch wieder, dass man einfach nur sagt, boah, das hat er gut gemacht. Also man hätte es nicht besser sagen können.
Er sagt's ja auch im Buch genauso, ne? Also das meinte ich ja damit auch. Die haben ja wirklich fast 1:1 die Dialoge aus dem Buch übernommen. Das ist wirklich Sascha Dregers Paraderolle. Muss man sagen. Also keiner kann diesen frechen, rotzigen Tim so gut wie er. Das weiß der auch. Und wenn man Sascha Dreger wirklich mal live erlebt hat und so, das ist, ich werde auch nicht müde zu sagen, das ist einer der nettesten Menschen. Ich kann mich ja an Zeiten erinnern, weiß ich nicht, so vor 20, 25 Jahren, wo ich TKG gehört habe und einfach gedacht habe, halt doch mal das Maul, du arrogantes Stück. Ich habe mir gedacht, Tim, halt einfach die Fresse. Also der ging mir so auf den Sack, ja. Und heute weiß ich das erst zu würdigen, ja, was da eigentlich an Witz und, du sagst es so schön, Flapsigkeit hintersteckt, ne. Und das ist ja auch extrem witzig. Ja, natürlich weiß die ganze Welt, wer Frank-Holger Seibold ist, ja. Also super.
Und er macht das einfach auch von Kindheitstagen an. Das ist echt, also die Leistung von Sascha Träger, aber auch natürlich von allen anderen, von ganz Anfang an ist einfach großartig. Sie nehmen ihre Rollen super ein. Das macht schon die Serie auch aus, ja. Und allgemein die Europasprecher. Es gibt wenig schlechte Europasprecher, muss man an der Stelle auch mal hier sagen.
Was mir noch bei den Namen aufgefallen ist, du hattest das gerade auch erwähnt, Thomas, mit Seibold. Insgesamt kommt der Name jetzt hier das vierte Mal vor. Und zwar in Folge 6 natürlich einmal der King. Und in Folge 55 und später nochmal 57 ist dieselbe Rolle der Polizeimeister Seibold. Also Wolf scheint den Namen zu mögen oder gemocht zu haben.
Bei Seibold muss man auch immer an so einen Alkoholiker denken, finde ich. Das ist also, ja, guck mal, da kommt der olle Seibold, da hat schon wieder drei Achtel im Turm und so. Also.
Wie sieht's in deinem Turm aus mit deiner Dose?
Genau, ich wollte auch gerade fragen.
Ja, ich teile mir die ein, weil ich glaube, wenn wir jetzt so hinterballern. Ja, genau, ich zwick mir die ein, ja. So, ich gehe in die nächste Szene. TKG suchen weiter nach Schrotpatronen, als ein Schuss durch den Wald tönt, den allerdings nur Tim wahrnimmt, weil Willi im gleichen Moment auf einen Ast tritt, ja. Aber sie tun das Ganze als Einbildung ab, weil die anderen haben es nicht gehört. Das ist eigentlich so witzig.
Ja, kapiere ich überhaupt nicht. Also, was soll das?
Im Buch ist es wirklich so, er tritt auf einen Ast und Tim sagt, was war das? Was ist das für ein Ast? Ja, und im Hörspiel ist es so, boom, ja, so, und die anderen sagen, was war das? So, ich habe nichts gehört. Also, extrem laut, was ja. Da abgefeuert wird und so, war das nicht ein Schuss? Nee, das war ich. Also, das ist schon witzig.
Ich dachte zuerst, Klößchen veräppelt ihn, ja, und sagt, ja, das war ich, weil jeder hat's gehört, aber ist nicht so gewesen.
Aber Klößchens Kommentar ist geil. Es klang nur so, wie Schrot Nummer 11.
Genau, das ist gut, ja.
Wenn wirklich was dran ist an dem Verdacht, dass Seibold und Kümmelkern die Wilderer seien, muss mindestens einer der beiden in den letzten 4 Monaten, als die ganze Sache begann, wir erinnern uns, da hat das La Spezia aufgemacht, muss einer von denen in Italien gewesen sein, um sich die Munition zu besorgen, denn diese könne man sich nicht einfach per Post bestellen.
Wie ist denn das heutzutage, Thomas? Hast du da eventuell Recherchen betrieben?
Möchtest du es vorlesen?
Nein, ich trinke jetzt einen Schluck.
Heutzutage kann man Munition online erwerben. Allerdings kann auch das Besitzen von Waffenmunition strafbar sein. So ist zum Beispiel das Besitzen von Munition für Schusswaffen im Sinne des Waffengesetzes mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren verordnet, ne? Soweit hierfür keine entsprechende Erlaubnis vorliegt. Die Munitionserwerbsberechtigung kann und sollte durch eine Eintragung in die WBK erteilt werden. Die WBK ist die Waffenbesitzkarte. Diese gibt es in 3 Ausführungen, grün, gelb und rot. Und dieser Wikipedia-Artikel ist echt ewig lang, da hatte ich keine Lust mehr weiterzugucken. Ich hab's nur mal, wer Lust hat, das zu lesen, bitteschön, ich hab's mal kurz erwähnt. Ja, also es ist natürlich leichter heutzutage Munition zu kommen, aber ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn ich mir jetzt online Munition erwerbe, ob ich da auch dann meine WBK-Nummer angeben muss. Ich gehe mal stark davon aus, ja.
Also alle Waffen-Fans von euch könntet das ja mal in die Kommentare schreiben. Alle, die illegal über das Internet Waffen sich besorgen, können uns das dann mal in die Kommentare
schreiben. Ja, während Tim überlegt, wie sie Seibold und Kümmelkern aushorchen können, unterbricht Klößchen die Konversation mit der Frage, ob Wildschweine fliegen können. Genauer, was macht eine Wildsau auf dem Baum? Lauert sie Joggern auf? Tatsächlich hängt ein Wildschwein im Baum in 4 Metern Höhe. Ja, jetzt reden sie darüber so ein bisschen und dann zitiere ich mal kurz Gabi. Die Sau war zwar alt, aber hätte sicherlich noch gerne gelebt. Und sowas ähnliches sagt sie in der Folge Das leere Grab im Moor.
Das arme Reh hätte sicher gerne noch gelebt. Schrecklich, es sieht zwar alt aus, aber es hätte sicher gerne noch gelebt und im Dreck gewühlt.
Ein Keiler.
Jörg, würdest du sagen, was das Thema Wildtiere angeht, dass der Wolf da schnell seine Munition verschossen hat?
Ah.
In Bezug auf was? Weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass er das Thema schon ein paar Mal gebracht hat.
Ja, aber auch so die Dialoge, ne? Im leeren Grab im Moor ist es ein Reh, was im Baum hängt und Gabi sagt, das arme Reh hätte gerne noch sicherlich gelebt. Hier sagt sie dasselbe über die Wildsau. Es kommt das Motiv mit dem Kofferraum vor, ja, ein bisschen abgewandelt, ne? Also ich meine, bei Wildtiere beim Teufelsmoor, da wird einer in den Kofferraum eingeschlossen, nachdem man da, weiß gar nicht mehr, was finden sie da? ein totes Reh, einen toten Hirsch, keine Ahnung, ja. Also es wiederholt sich ja auch alles immer so ein bisschen.
Kurzer Einschub, ich hatte ja das Skript mir vorher natürlich angeguckt und dein Kommentar mit Gabi hat das in Folge 3 auch schon mal gesagt. Ich bin in Gedanken erst den Dialog durch, weil ich weiß, welche Szene du meinst mit dem Jagd auf Sea Gröbel. Und ich dachte, was sagt sie denn da genau? Und ich konnte mich nicht erinnern, dass sie etwas in der Art sagt und hab mir dann die 2-3 Minuten nochmal angehört. Und es kommt tatsächlich, jedenfalls im Buch weiß ich es gerade nicht auswendig, aber im Hörspiel kommt kein Kommentar, dass sie in irgendeiner Weise das Reh im Baum bedauert.
Ach, Thomas.
Doch, das sagt die aber im Hörspiel. Also ich habe sowohl die alte MC-Abmischung gehört, aber auch die Spotify-Version.
Nein, aber nachdem ich es jetzt auch gehört habe, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig am Schirm, aber ich denke, es war schon da. Da hat der Thomas, glaube ich, schon richtig gehört. Hast du vielleicht eine falsche Szene gehört, Jörg? Hm?
Ich habe sogar die Originalkassette von damals gehört.
Naja, aber vielleicht an der falschen Stelle.
Ich habe mir das komplette Ding angehört, wo Oscar das Tier erreicht und
Ach doch, okay.
Bis sich über den Gröbel ärgern, dass er hier einfach Oscar erschießen wollte.
Na, dann kann nur Folgendes sein, die von Spotify haben es reingeschnitten, Thomas. Wahrscheinlich genau das Gleiche, ja.
Erstens, ich will dem Jörg nichts unterstellen. Ja, ich wollte dich nämlich anfangs fragen, du wirst ja im Laufe deiner 20-jährigen Hörspiel-Request-Karriere um die 2000 Hörspiele gehört haben, oder?
Ja, da kommt was durcheinander.
Ich würde sagen, einige hundert Hörspiele, aber 2000 wohl nicht.
Ja, also deswegen, da kann man auch mal durcheinander kommen. Ne? Und dann gibt's ja wirklich auch Sachen, die bei Spotify eher rausgeschnitten sind oder umgeschnitten als reingeschnitten. Also dass Dialog hinzugefügt wird, ist sehr selten, würde ich mal behaupten.
Ja, auch das.
Ich schlage Folgendes vor. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ihr beide hört nochmal das rein und sagt mir dann genau, was Gabi sagt und wann sie es sagt. Und dann gebe ich auch gerne zu, dass ich taub bin, aber ich habe es mir zweimal angehört, gerade eben noch.
Nee, Jörg, ich glaube eher, du hast diese Fehlpressung nochmal gehört hier mit dem 3-Fragezeichen-Cover.
Ja, super. Also ihr kriegt glaub, live mit eine Wette ja. Zwischen Thomas, Oliver und Jörg. T-O-J. Kommt sich in die Quere. Ja, ähnlich wie es Gabi und Tim am Anfang dieses Hörspiels machen. Ja, gut, was steht was steht an? Um was geht's?
Naja, einer von euch muss diese 1,96 Dose ecken.
Genau, um eine Dose
und dann bitte
Supergetränk.
Normal weiter podcasten. Hat übrigens 10%, ne? Wollte ich nur sagen. 10% Alkohol.
Das ist schon ganz ordentlich. Da kannst du froh sein, dass es nur eine 0,3er ist. Genau.
So, Karl schätzt das Gewicht der Sau oder des Schweins, Sau ist ja weiblich, haben wir gelernt, auf mindestens 3 Zentner. Also waren mindestens 2 am Werk, ja, die da das Schwein ins Geäst gehievt haben. Willi will es der Internatsküche spenden, beharrt aber auf 10% Finderlohn. Das ist jetzt was vom H.G. Francis ins Skript geschrieben wurde. Das findet sich ja im Buch nicht.
Ja, ne?
Ja, Willi ist leider zu doof, das genaue Gewicht auszurechnen. Ja, da muss Karl ihm helfen.
Hätte ich aber auch nicht gekannt. Ja, was? Das sind 2 verschiedene Maßeinheiten. Das ist ja viel zu schwer.
10% von 3 Zentner sind 15 Kilo. Also es ist schon das hart.
Ja.
Tim entscheidet, dass die Wildsau dort oben bleibt, wo sie ist. Denn die Wilderer werden definitiv mit einem geeigneten Transportmittel zurückkehren. Und das sicherlich noch heute Nacht. Und TKK werden sich vor Ort auf die Lauer legen. Weil Gabi ist ein Mädchen, die muss nach Hause. Hm. So, Tim vermutet hinter den Wilderern Seibold und Kümmelkern. Sie machen sich auf zum Weidmannsdank, weil sie Kümmelkern genauer unter die Lupe nehmen wollen. Szene 4. In der Gaststätte ist nicht viel los, was vermutlich auch an der Jahreszeit liegt. Kümmelkern heißt sie willkommen und fragt, was es sein darf. Tim bestellt Tee für alle und tut das, was er am besten kann. Er denkt sich das größte Lügenmärchen aus. Also das ist wirklich jetzt Tim pur hier. Einfach so eine geflunkerte Geschichte, die er richtig schön ausbaut. Er will für Samstagabend einen Tisch für 21 Personen reservieren. Genauer für die hiesige Rugby-Mannschaft. Nebenbei behauptet er noch, er würde Kümmelkern erkennen. Ja, er hätte ihn bei einer seiner letzten Studienfahrten in Italien gesehen. Er wüsste nur nicht mehr genau wo. Kümmelkern gibt zu, dass er im September in Genua war. Tim lügt weiter, die Rugby-Spieler wären eine Nachwuchsmannschaft von 6- bis 9-Jährigen, daher bitte nur Kinderteller und kein Alkohol. So, jetzt wird der Kümmelkern langsam ungehalten. Für eine Bande Minderjährige würde er keinen Tisch für 21 Personen am Samstagabend opfern. Tim geht in die Vollen und sagt ihm nun auf den Kopf zu, er hätte ihn in einem Waffengeschäft beim Munitionskauf gesehen und ob er Roderich Kümmelkern sei. Jetzt kommt dieser angesprochene Lokalkolorit, Olli, vielleicht kannst du mal so ein bisschen nachmachen, wie der so reagiert, ne? So mit seinem Dialekt. Ja. Für alle, die es nicht wissen, warum ich das jetzt sage, ja, der liebe Olli ist ja ein waschechter Österreicher. Ihr habt es vielleicht schon gehört, definitiv, aber ich sag's nur nochmal.
Na sicher, ich bin ein waschechter Österreicher und so reden wir halt einfach einmal. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber man findet dann schon ein im Laufe der Zeit. Da müsst ihr mal die rechte und die linke Hand des Podcasts suchen. Dann reden wir die ganze Zeit so nur authentischer. Und da komme ich jetzt auch schon auf das, was der Alfred Reiterer, ja, der übrigens auch den Wilson in der ersten Knight Rider-Folge spricht, sehr unauthentisch macht, aber dafür auch sehr lustig, weil er mischt eigentlich ein bisschen die Dialekte, finde ich persönlich. Ja. Also es ist ein bisschen Hochdeutsch, es ist ein bisschen österreichisch, aber er mischt auch ein bisschen bayerisch rein, habe ich das Gefühl. Das klingt dann ja so ein bisschen wie ein Kauderwelsch, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht genau, was er damit zum Ausdruck bringen will.
Das ist ja interessant. Ich dachte immer, der Reiterer spreche da einfach nur bayerisch. Also das ist tatsächlich österreichisch mit einem Schuss bayerisch.
Hab ich das Gefühl. Also er sagt halt zum Beispiel, jetzt aber raus, raus, sag ich, Gsindel, und lasst euch dann nie wieder blicken. Als Österreicher würde ich sagen, jetzt aber aussehen mit euch, aussehen, Gsindel, schleicht euch, oder irgend sowas, ja. Es ist schon in der hochdeutschen Variante sozusagen.
Das hochdeutsche Bayerisch sozusagen.
Ja, und er bringt auch bayerische, ich meine, er ist jetzt kein, das Ding ist ja, österreichisch wird ja meistens von den deutschen Hörenden oder von euch Deutschen, sage ich jetzt mal, meistens auf das Wienerische reduziert, ja. Er ist aber in Graz geboren, soweit ich das mitbekommen habe, mitgekriegt habe. Wenn jemand, der zum Beispiel eben in Graz, der Steiermark oder irgendwo anders geboren ist und dann eigentlich einen Wiener nachmachen will, ja, dann kommt vielleicht auch sowas raus. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das ist so, wie wenn ich jetzt als Berliner probiere zu sechseln. Also ich krieg's nicht geschissen, ne? Da bräuchte ich wahrscheinlich wirklich eine Schauspielausbildung, ja, und du sagst es schon, es ist sehr drüber, ja, und ich kann jetzt auch mal dazu sagen, das ist eine Folge, ich habe die, glaube ich, zum ersten Mal entweder 2020 oder 2021 gehört, damals im Rahmen dieses Drei-Worte-Spiels, was ich ja anfangs privat mit Anna gemacht habe, ne, wir haben ja TKG von Anfang an chronologisch gehört und haben uns dann immer gegenseitig unsere Drei-Worte geschickt. Das war eine Folge, die habe ich wirklich vorher nie gehört, ja. Und dann war ich wirklich so, dass ich so dachte, oh, jetzt spielen sie aber so, ich habe den erst wirklich für den Bayern gehalten, so diese Karte aus, okay, es geht um Wild, es geht darum in eine Gaststätte, die so ein bisschen, nicht altertümlich, aber schon so dieses bayerische und österreichische Flair so ausstrahlt. Also muss der Wirt natürlich auch so einen Dialekt haben.
Vielleicht wollte er einen Bayern mimen, kann eh sein. Und hat es einfach nicht geschafft, ja.
Das war wahrscheinlich wirklich die Regieanweisung, weil wenn man mal guckt, der Alfred Reiterer war ein österreichischer Theaterschauspieler, spielt unter anderem in ein paar Tatortfolgen mit und für Europa wirkt er im gleichen Jahr noch, wie du hast schon gesagt, für Folge 1 von Knight Rider mit.
Ah, da steht's ja.
Genau, und in einer Folge Kopp und Co., nämlich in Folge 2, mehr hat der gar nicht bei Frau Körting im Studio beigetragen. Und dann habe ich mal geguckt, Kopp und Co., das war so eine, ja, Krimi-Komödie, so eine Serie vom SWR, glaube ich, Ende 80er, Anfang 90er, ja, mit Hans-Peter Korff, ja, und das haben die dann auch nochmal als Hörspielserie vertont, da war dann der Hans-Peter Korff auch noch dabei und wir haben hier einige Überschneidungen, da komme ich gleich noch zu, ne? Noch ein paar Sprecher, die hier mitmachen, die man danach nie wieder hört bei Europa, die waren dann auch irgendwie im gleichen Jahr entweder für Knight Rider oder für Kopp und Co. gebucht, sage ich jetzt mal.
Dann ist das innerhalb von wenigen Tagen aufgenommen worden wahrscheinlich, ja.
Ja, ja, deswegen. Die haben ja immer so Serien alles immer so nebenbei produziert, ne? Und da sind wir wieder beim Thema so, halt, ich habe hier noch eine Rolle, bleiben Sie stehen, ne?
Genau. Ich hab übrigens noch eine interessante Info für alle österreichischen Hörer, die kennen das vielleicht, aber möglicherweise, ich weiß nicht genau, ob das in Deutschland auch Bekanntheitsgrad erlangt hat. Und zwar spielt er als Schauspieler in der ersten Folge von Kottan ermittelt mit. Und zwar den Mörder. Also die mitunter wichtigste Nebenrolle. Und ja, das ist eine absolute Kultserie hier in Österreich. Kann man wirklich nur empfehlen. Sicher auch für alle Deutschen sehr, sehr lustig. Und die Folge heißt Hartlgasse 16a. Und jetzt kommt noch ein kleiner Fun Fact. Ich habe lange in Wien gewohnt. Das war tatsächlich circa 3 Minuten von meiner alten Wohnung in Wien entfernt. Und eigentlich nur Gasse runter und dann links. Da war die Hartlgasse. Und da gab es natürlich auch die Hausnummer 16, aber nicht die Hausnummer 16a. Und der Dida, für alle, die uns unsere Podcasts hören, mein Podcast-Kamerad, ja, der Dida, der hat da auch mal gewohnt in der Nähe.
So, Jörg, jetzt nimm dir mal ein Beispiel vom Olli. Du meinst ja, du redest nicht so gerne über dich selber. Und der nimmt ja keine Gelegenheit hier nicht wahr, Werbung für seine Podcasts zu machen. Also, ich bitte dich.
Ja, unterschwellig aber immer.
Unterschwellig, ganz unterschwellig, genau.
Ja, dann kommt halt alle auf meine Seite. Sie ist die Beste auf der Welt.
Aber das kann ich auch bestätigen.
Immer wieder gern zitiert, genau.
Ja, ich komme mal wieder zurück zur Folge. Und zwar, wir hatten das ja am Anfang, ich habe da auf meiner Seite eine hohe Wertung gegeben. Und dieser Dialog hier zwischen Tim und Kümmelkern, das ist so ähnlich wie auch bei Unternehmen Grüne Hölle, wo Tim und Willi den Juwelier überfallen. Das ist so eine bescheuerte Szene, aber die beiden spielen das so super, dass ich das einfach gerne höre und das liebe. Und hier ist das so ähnlich. Einerseits der Dräger spielt seinen Part als Tim super und der Kümmelkern, der Reiterer, reagiert dann auch so übertrieben lustig. Also wenn Tim sowas sagt wie, also bitte Kinderteller und kein Alkohol. Man hört dann, wie er ihm so richtig einen mitgeben will. Ich wollte dich eigentlich nur die ganze Zeit foppen, du Blödmann. Und dann reagiert er ja am Ende auch so, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich finde das super. Und das ist so geil. Das ist eine der Szenen so, da liebe ich dann TKKG als Hörspiel, wenn es so toll gemacht ist. Auch wenn man sagen muss, wenn man das Gespräch zwischen Tim und Kümmelkern nüchtern betrachtet, muss man schon sehr viel Gutmütigkeit aufbringen, wenn man den Gesprächsverlauf glaubhaft finden will. Im Buch fällt's mehr auf, aber im Hörspiel machen das Dräger und Reiterer so klasse, dass man das einfach gerne hört.
Hm. Das stimmt. Ich war auch noch nicht ganz am Ende, denn das geht ja noch weiter, ne? Wenn er sagt, und ob ich das bin, ne? Auf die Frage, ob er Kümmelkern ist, ja. Und dann, nicht so laut, oder wollen Sie das Wild im Wald erschrecken? Oder gibt es dafür noch andere Methoden, die Sie kennen, ja? Jetzt spricht er ihn auf Dario, den er vor kurzem probiert hat zu überfahren, und er hätte ihm ja auch die Wespen ins Auto gelegt, ja. Und jetzt Kümmelkern fordert TKKG auf, jetzt aber raus, ne? Ich kann es nicht so schön, ne? Bitte Olli, einmal.
Jetzt aber raus, raus, sage ich, Xindl, und lasst euch da nie wieder blicken.
Und Tim weist ihn nochmal darauf hin, dass er und sein Komplize Seibold, Dario und seine Familie in Ruhe lassen sollten. Gabis Vater sei ja schließlich Kommissar, und wenn die Anschläge weitergehen, dann würde was passieren.
Gabi,
genau. Dann kommen sie mit der Rugby-Mannschaft.
Mit den Kindertellern.
Das sind diese Kommentare, die ich gerade meinte, das ist so geil.
Da ist ja, du hast schon gesagt, also das ist wirklich Tim at his best, ja. Und das meinte ich auch mit, er macht das, was er am besten kann, er erzählt eine Lügengeschichte. Ja, und die baut er halt so aus. Und das macht er auch mal geschickt, um auch so Infos von seinem Gegenüber rauszukriegen. Das kommt ja später nochmal vor, ne? Ich sag nur, Motocross-Maschine. Mhm. So, Kümmelkern trinkt sich erstmal ein und ruft dann bei Seibold an. Er warnt ihn, man wäre ihnen auf die Schliche gekommen. Und sie würden ohne Jagdschein jagen. Seibold versteht nicht, wieso das jugendliche Gesock so gut informiert sei. Und Kümmelkern wundert sich, warum ihm Tim denn in dem italienischen Waffengeschäft nicht aufgefallen sei. Ja? In die Beine sollte man den Halbstarken schießen. Ja? Ich finde den Sprecher sowieso generell von dem Seibold, diese tiefe, so ein bisschen gelangweilte Stimme irgendwie super. Der Wolfgang Bartke, auch er war nur in 2 Folgen bei Europa zu hören. Einmal diese Folge und dann auch in einem Hörspiel von Kopp und Co., nämlich Folge 3. Ich weiß nicht, Jörg, wie, der wird ja auch im Buch wieder ganz anders geschildert, ne? So lange Haare, hat immer 2 Kämme dabei, hat so ein eingedrücktes Gesicht. atmet falsch, weil er den Mund immer ständig dabei aufhat und so.
Ja, der hat so einen leichten Sprachfehler im Buch, ja.
Genau, und hier ist es einfach so eine coole Sau. Ja, ja, und dann ist egal, was machen wir mit der Sau? Ja, die hängt im Baum.
Die Sau hängt gut in der Tonne. Das ist zum Beispiel so ganz klassisch eben, wo er den Bayern nachmachen will, ja. Die Sau hängt gut in der Tonne statt Tanne, ja. Also passt zu dem, was wir vorher gesagt haben, ja. Oder sie sind dahinter gekommen.
Und so ist es halt, ne, dass das jetzt der Kümmelkern sagt, ich würde vorschlagen, wir halten's erstmal zurück, ne, und dann ja, aber die Ausgaben sind höher als die Einnahmen, ne? Ich muss kostenlos einkaufen. Finde sehr schönen Satz, ne? Er muss kostenlos einkaufen, ja. Und so verabreden sie sich noch für den gleichen Abend, um die Sau aus dem Baum zu holen,
die im Keiler ist.
Genau. Jörg, möchtest du noch was hinzufügen?
Ja, ich würde vielleicht gerne einfügen, bevor wir da jetzt gleich weitermachen. Im Buch kommt jetzt das Kapitel 7, der Koffer im Wald. Und davon fehlt dann schon mal ein wichtiger Teil, nämlich das mit dem Koffer. Das würde ich vielleicht kurz einfügen, weil ich habe bei dir im Skript gesehen, wo du was notiert hast, worauf man dann gut eingehen kann, wenn man jetzt hier diese Vorgeschichte hat. Und zwar, Harry Goldschmidt schießt ja, wenn auch versehentlich, Dario an und der soll einen Koffer im Wald verstecken und der Koffer ist voller Falschgeld und Kümmelkern beobachtet den zufällig dabei, kurz nachdem er sich dann über TKKG geärgert hat, die waren ja bei ihm, und Kümmelkern nimmt dann, nachdem Goldschmidt weg ist, den Koffer an sich und denkt, der hat jetzt echtes Geld gefunden, also der ist reich. Dann fährt Kümmelkern später zu Richard Falsche und Falsche entdeckt dabei zufällig den Koffer. Und
Nee, Seibold, nicht Kümmelkern.
Oh, stimmt.
Kümmelkern ist ja hier der Österreicher, ne? Und Seibold ist ja sein, hier, Franks Suppentopf.
Absolut richtig. Ich hab mich vertan.
Es wird ja im Hörspiel gesagt, er geht sich jetzt erstmal ein Reh schießen, ne? So wie zum Thema, ich muss kostenlos einkaufen, ne? Heute Abend holen wir die Sau. und genau, das habe ich ja auch gelesen, dass er dann von diesem Grollschmidt, der ja wiederum der Angestellte vom Falsche ist, mitbekommt, wie der diesen Koffer da im Wald versteckt. Vorher schießt er ja noch auf Dario. Ne? Das ist ja, werden wir auch im Buch Zeuge.
Genau. Ja, also das wollte ich einfach nur sagen. Also der findet halt einen Koffer, weil er den Goldschmidt beobachtet und weiß gar nicht, dass der Goldschmidt den Auftrag hat und der den Auftrag gegeben hat, der sieht dann wiederum den Koffer bei ihm und dann ergibt sich etwas später im Buch nicht, dann die Erklärung, du, das ist ein Koffer voller Falschgeld und da gibt's auch noch einen Verweis auf eine andere Folge, die im Hörspiel aber dann komplett wegfällt.
Ja, das fand ich auch ein bisschen. Ich find's nicht schlimm, dass es rausgeschnitten ist, aber ich fand's, ein paar Sachen fand ich ein bisschen holprig. Aber da können wir noch später nochmal drüber sprechen, wenn es zur Auflösung geht. Mhm. In Szene 6 befindet sich TKKG derweil auf dem Weg ins La Spezia. Tim wird von den anderen in den Himmel gelobt, wie er mit seinem Lügenmärchen alles aus Kümmelkern rausgelockt hat. Bei dem Restaurant der Familie Moggia Terrafrigoso angekommen, treffen sie auf Lucia, die ihnen stolz ihre 4 Welpen zeigt. Ihr Vater Dario ist allerdings noch nicht von seinem Jogginglauf zurückgekehrt, er ist schon seit einer Stunde überfällig. Seine Frau Carina macht sich große Sorgen, da noch viel im Restaurant vorzubereiten sei. Und es ist auch schön, wie sie immer sagt, so irgendwie, ich hasse diese Rennerei, warum geht er laufen? Ist gefährlich.
Habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist einfach sehr, sehr lustig. Ja.
Genau.
Das ist Ilse Neubauer, ja. Alle Pumuckl-Fans, um hier wieder mal über Pumuckl zu reden, ja. Das ist die Frau Stürzlinger, und zwar in der TV-Serie, die natürlich eine Institution hier ist. Sie ist die Hausmeisterin und kommt auch bei der jetzigen neu aufgelegten Serie auch wieder vor, füllt ihre Rolle wieder wunderbar aus und das ist natürlich für mich eine Riesenfreude gewesen, auch wenn ich's nicht erkannt habe durch ihre Stimme in einer kleinen Sequenz, wenn ich es mir 2-3 Mal anhöre, kommt es ein bisschen raus, aber sie ist eigentlich kaum zu erkennen und war mir dann nur durch den Namen eigentlich klar.
Siehst du, gut, dass du da bist. Ich hätte es nicht gewusst.
Ja, habe ja gesagt, dass ich ein bisschen Mehrwert bieten kann.
Aber nur ein kleines bisschen. Nein, ja. Super. Moment.
So. Bist du abgerutscht?
Ja, ich bin abgerutscht. Ich bin gerade im falschen Skript. Ich bin gerade im Skript für die TKKG-Folge Unternehmen Grüne Hölle. Die wollten wir nicht Sonntag aufnehmen.
Das ist natürlich heftig, wenn du mehrere Skripten gleichzeitig schon offen hast. Schlimm.
Ganz schlimm.
Ja. Der nimmt wahrscheinlich parallel zwei Podcasts auf und switcht immer, wenn wir reden.
Ich kann mir das auch vorstellen, ja. Das ist, ich weiß gar nicht, ob der Mann überhaupt arbeitet. Ja, er erzählt uns immer Geschichten, wo er Rainer Brandt getroffen hat oder so. Stimmt das? Hast du mal Rainer Brandt getroffen?
Naja, er hat mich gefragt, ob ich ein paar Skripte, ein paar Sprüche für ihn schreiben möchte. Genau. Weißt du?
Ja. In Wahrheit ist er einfach professioneller Podcaster und verdient er seine Millionen damit.
Mensch, ich werde da schon so rot wie Tim. Also, Carina macht sich Sorgen, ja, vielleicht sei Dario gestürzt, hat sich den Fuß im Wald verstaucht. TKKG bietet an, sich auf die Suche nach Dario zu begeben, als Förster Wiedler und ein Wagen der Landpolizei vorfahren. Und der Förster steigt aus und fragt Tim erstmal, ja, grüß dich Tim, was machst du denn hier mit dem Feind, also dem Dario, ne? Steck dir unter einer Decke. Und Tim teilt ihm mit, nein, inzwischen hat er sich selber davon überzeugt, dass an den Vorwürfen, Dario sei ein Wildhieb, nichts dran sei. Im Gegenteil, jemand hat den Verdacht auf Dario mit Absicht gelenkt. Und Wiedler ist das Ganze allerdings ziemlich egal, aber heute Morgen einen anonymen Hinweis telefonisch erhalten, in dem es hieß, Dario würde seine Patronenhülsen dreisterweise einfach in seiner Mülltonne entsorgen. Jetzt kommt noch einer von den Landpolizisten dabei und Olli, wenn du den nicht erkannt hast, dann würde ich dir deine Podcast-Karriere mal so relativ in Frage stellen, ja, wie aufmerksam du bist. Denn der Polizist wird ja von Douglas Welbert gesprochen und wen sprach er bei den Masters?
Ja, das kann ich natürlich sofort beantworten. Das ist natürlich Douglas Welbert.
Ja, aber wen sprach er bei den Masters?
Ach so, ja, Mechanic.
Genau.
Mechanic, den unglaublich guten Kundschafter, der natürlich sehr viel Humor in die Masters of the Universe Hörspiele reinbringt. Meine Empfehlung, Mechanic und das Erbe des Grauens. Sehr lustige Folge.
Aber auch hier ist er sehr schön. Das mochte ich sehr, weil der Italiener ist ja doch nicht so leicht auszusprechen und er sagt, ja, wir kennen uns ja, Frau Moggia, ne? Ja, sehr räuspert sich, ne? Finde ich sehr schön. Der Wiedler gibt sich überhaupt keine Mühe, der hat dann so die Namen ausgesprochen, so wie du vorhin, irgendwas mit Terrine und alles, ja. Trotz mangelndem Durchsuchungsbefehl will Wiedler sich mit Hilfe der Landpolizei von der Anschuldigung überzeugen, ob er wirklich da seine Patronenhülsen in der Mülltonne hat. Und die liegen tatsächlich oben auf. Tim findet das Ganze sehr plump, das hätte doch jemand eingefädelt, um Dario zu schaden. TKKG tuscheln, dass dahinter nur Seibold und Kümmelkern stecken können. Sie machen sich jetzt auf zu der Stelle im Wald, die ihn Carina, Darios Frau, genannt hat. Sie machen sich Sorgen, dass Dario inzwischen ein Eiszapfel sein könnte. Kommen wir mal kurz zu der Rolle vom Förster Wiedler. Der wird nämlich gesprochen von Georg Marischka, der zweite österreichische Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor. Und hier dachte ich auch beim allerersten Mal hören, das ist ganz klar ein Bayer, weil der liegt es auch mehr so an, finde ich.
Das ist richtig, hat dann in Bayern gelebt. Er macht das auch wesentlich besser. Dem hätte ich den Bayern auch gut abgekauft. Hier auch kleine Infos, Mehrwert, lieber Thomas. Der hat zum Beispiel bei Monaco Franze mitgespielt. Ebenfalls erste Folge, witzigerweise. Auch ein absoluter Klassiker, eine Kultfolge. A bissl was geht immer, heißt die. Und da spielt er den Hans Böttner Salm. Das ist einer von Annettes hochnäsigen Freunden. Ganz, ganz tolle Szene, wo Monaco Franze hier die ganzen aufbladelt, wie wir sagen. Die ganzen Snobs. Super ist das. Spricht besser bayerisch als sein Vorgänger.
Ich würde bei der Szene noch ergänzen, dass zwar das später auch schon so ein bisschen aufweicht, aber Tim war anfangs ja doch noch ziemlich vehement dafür, dass Dario nicht doch vielleicht das sein könnte. Und hier ergreift er jetzt sogar direkt Partei und versucht Wiedler zu überzeugen, ja komm, das ist doch hier alles gemacht, das sehen wir doch, ne? Das sehen sie doch auch so. Und dann kommt ja im Buch auch der Kommentar, das ist mir zu kompliziert, ich halte mich an die Fakten. Im Hörspiel haben sie das rausgelassen. Und das andere ist, was mich da auch immer stört, das gibt später nochmal mit den Jacken in ähnlicher Form. Als TKKG sich verabschieden, ruft Willi, ja, wir werden Dario helfen, weil er uns ja zum Essen eingeladen hat mit süßen Nachspeisen. Und Gabi bezeichnet ihn darauf als Trampel. Streng genommen hat Gabi ja eigentlich schon recht. Es ist ein bisschen unpassend von Klößchen gewesen. Aber dieser ganze Abschlussdialog bei der Verabschiedung fehlt im Buch vollkommen. Da gehen TKKG einfach nur weg. Und deshalb frage ich mich, was soll das? Warum schreibt man Klößchen da wieder so als Dummbatz hin? Das wäre absolut nicht nötig gewesen.
Ist in dieser Folge ja sowieso extrem, ja. Also da kann man in anderen Folgen, auch vor allem in älteren Folgen, viel, viel besser connecten mit seinen Gags, finde ich, als hier. Das ist sehr aufgesetzt. Mhm.
Das ist jetzt natürlich Folge 67 und Klößchen ist ja schon so als der Spaßmacher der Gruppe bekannt. Auch hier wieder der Hinweis, das ist natürlich von H.G. Francis eingefügt. Ne? Vielleicht war dem auch die Handlung ein bisschen zu langweilig und denn er wollte ein bisschen Würze reinbringen, ne? Und das Ganze damit auflockern. Ja, das ist jetzt so ungefähr, ich würde mal behaupten, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber bestimmt der dritte Spruch von Willi, der so nicht im Buch ist. Es verdichtet die Serie bzw. die Charaktereigenschaften. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Ja, ich bin auch einer, der sagt, manchmal nervt Klößchen extrem. Aber hier geht's, weißt du? Und jetzt ist auch inzwischen, Manu Lubowski hat jetzt auch so, ich finde ja, man hat ja wirklich so diesen krassen Bruch, wenn er in den Haha-Stimmbruch kommt. Und da finde ich, da muss er so wieder ein bisschen in die Rolle reinfinden. Und hier ist er wieder drin. Ja, und ich weiß ja nicht, ob was da so auch improvisiert ist oder so, aber ich denke mir mal einfach, dass man der Rolle von Klößchen gerecht werden wollte und dass der Francis da wirklich dachte, ein bisschen mehr Humor rein.
Okay, da gebe ich dir recht, das könnte sein. Aber dann stört mich immerhin der Abschlusskommentar von Gabi, du bist ein Trampel. Wäre dieser Satz am Ende nicht gewesen, wäre es einfach nur ein unbedachter Spruch von Klößchen gewesen, der vielleicht ein bisschen lustig ist. Aber dadurch, dass Gabi ihn ja sogar noch bewusst zurechtweist und ja sogar beleidigt, dadurch verliert eben diese Witzigkeit.
Ja, aber das ist auch nicht neu an dieser Stelle in der Serie. Also, sie weist ihn ja öfter mal darauf hin, dass er zu weit geht. Und ich habe ja auch schon öfter mal, auch mit Anna damals darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, ohne Tim wären die alle gar nicht befreundet. Also, Tim hält die zusammen, ja, und ich glaube nicht, dass eine Gabi mit einem Willi befreundet wäre, wenn Tim nicht dabei wäre.
Oder Willi mit Gabi.
Na, wobei, der ist so treu doof, finde ich, ne? Also ich glaube schon.
Oh, findest du ihn treu doof?
Manchmal ja, so naiv. Also nicht nur, aber also das ist wirklich ein im wahrsten Sinne des Wortes so ein Funzkerl. Ich glaube, den kannst du schnell, der mag dich schnell. Ich weiß nicht, wie ich das denn jetzt sagen soll und so, aber
ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde ihn trotzdem nicht treu doof nennen.
Im Buch Nummer 1, Die Jagd nach Millionendieben, da wird ja auch gesagt, er ist noch nicht Teil der Bande. Das passiert erst so im Laufe der Geschichte, dass Tim ihn so reinholt. Also der ist am Anfang noch ein bisschen schüchtern und ist halt da einfach nur sein Zimmergenosse und auch schon ein guter Kumpel. Aber er ist noch kein festes TKKG-Mitglied. Das kommt dann im Laufe der Geschichte.
Richtig. Aber ich würde auch da nicht sagen, dass Tim ihn dazu holt, sondern der wächst halt durch das Abenteuer, das sie quasi zwangsweise miteinander erleben, einfach von alleine da rein.
Erstens das und zweitens gibt es da in dem Buch auch eine Stelle, wo er sie dann alle das erste Mal zu sich nach Hause einlädt und der will jetzt nicht angeben, schaut mal, wir haben einen Pool, schaut mal, wir haben riesige Spielzimmer und so alles, ne? Aber trotzdem kriegt er sie damit so ein bisschen, weil er zeigt, ey, ich bin gern bereit, meinen Besitz mit euch zu teilen. Mhm. Aber gut, das ist jetzt wirklich eine andere Folge für einen anderen Podcast. Ja, ich habe Angst, dass der Olli kriegt immer kleinere Augen.
Wer weiß, ob du mich zu einer anderen Folge auch wieder kriegst. Also von daher, deck mal jetzt alles ab. Ist ja wunderbar.
Du, mit Matthias hast schon alles besprochen. Ja, man kommt beim Grillplatz an. Dario hat sein Auto an diesem Grillplatz abgestellt. Von ihm ist aber keine Spur zu sehen. Karl muss sich nützlich machen. Da schickt Tim ihn jetzt zum nächsten Telefon, damit dieser einen Notarztwagen alarmiert. Also Tim geht wirklich davon aus, hier ist was passiert. Klößchen beschwert sich über die Hetzerei. Da entdecken sie Dario bewusstlos im Schnee. Er hat eine Wunde am Kopf, die von einem Streifschuss verursacht wurde. Damit er nicht weiter auskühlt, will Gabi ihn mit ihren Anoraks wärmen, was Willi überhaupt nicht gefällt. Auch das ist nur im Hörspiel, Jörg, wenn ich mich nicht irre. diese Diskussion, die Gabi und Klüssiner haben, dass er seine Jacke ausziehen muss. Im Buch wird das gar nicht so thematisiert.
Ja, doch schon. Die Diskussion läuft dann nur ein bisschen anders ab. Aber mach es mal zu Ende, wir können gleich drüber sprechen.
So, Tim kombiniert jetzt. Der Schuss auf Dario muss gefallen sein, als TKG im Wald nach Patronenhülsen gesucht haben. Also hatte Tim doch einen Schuss gehört. Es war nicht nur der knackende Ast, der unter Willis Gewicht zusammengekracht ist. In der Ferne hören sie die Sirenen des Notarztwagens. Tim scheucht Willi in seine Richtung, damit er ihn abfängt. Willi holt sich erstmal seinen Vorrat an Schokolade aus seinem Anorak, bevor er sich auf den Weg macht. Jörg, bitte.
Okay, also im Buch steht, Tim streifte seine Daunenjacke ab und zog sie dem Bewusstlosen an. Gabi wollte ihren Mantel hergeben, aber Tim hinderte sie daran und winkte stattdessen Klößchen herbei, um dessen Parker zu nehmen. Und im Hörspiel ist es eben so, dass Gabi sagt, gebt mal alle eure Mäntel, ja, war ich etwa auch. Also einerseits wird Klößchen da gleich schon wieder als jemand hingestellt, der die Situation nicht schnallt, der so ein bisschen dösbattelig ist. Und Gabi betreibt dann zwar einigermaßen manierlich noch, aber nichtsdestotrotz Fettshaming, indem sie sagt, ja, du gerade, ne, du bist hier so gefüllt hier, du bist wie eine arktische Robbe. Auch da hat Francis, und ich find's eigentlich oft gut, dass er Sachen ändert, aber hier erneut hat er Sachen eigentlich verschlimmbessert, indem er Klößchen wieder die Möglichkeit gibt, sich von Gabi eine verbale Ohrfeige zu holen. Und ich verstehe nicht, warum.
Tja. Falls das Drehbuch so will.
Ja, um Pep reinzukriegen, denke ich mir mal, ne? Ins Hörspiel. Ne?
Ja, aber warum muss Klößchen immer der Tollpatsch ohne Manieren sein?
Gut, aber davon leben halt wirklich so die alten Folgen. Ne? Also, du hast so schön gesagt, er ist so döspattlich und er merkt das nicht. In den neuen Folgen machen sie das nicht mehr. Ja? Also, da merkt er auch mal, wenn er in einem Fettnäpfchen tritt. Und in den alten Folgen merkt er das nie. Ja, und ich glaube, wenn man so jemanden hätte im Freundeskreis, der es einfach nicht rafft und nicht geschissen kriegt, wäre man, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen genervt. Ne? Das ist man auch immer so, oh, nicht schon wieder. Jetzt hör doch mal auf.
Bei dem Teil stimme ich dir zu, aber trotzdem lasse ich dich da nicht so einfach vom Haken bei der Stelle, weil da liegt jemand im Schnee, ist so sehr bewusstlos, dass man den Puls kaum spürt, Gabi sagt es, der ist arg unterkühlt und verletzt, er blutet. Und Klößchen rafft nicht, dass man ihm vielleicht seine Jacke, einen Schal, eine Mütze oder irgendwas geben konnte. Also verstehst du, komm schon, wie unempathisch kann man sein?
Ja, das ist, wenn du es jetzt so sagst, ist es richtig scheiße. Ja, das stimmt schon. Ne? Also er ist ja wirklich nicht nur begriffsstutzig, sondern er ist ja wirklich halt unempathisch hoch 10. Und ich kann dazu gar nichts sagen. Ja, es ist doof. Es ist wirklich doof gemacht.
Du hast vollkommen recht, Jörg. Es ist absolut nicht lebensecht, sage ich jetzt mal, ja. Aber das ist halt seine Rolle und die wird halt einfach maßlos überzogen.
Na gut, hier wird es wirklich auf 11 gedreht, da gebe ich schon Jörg recht.
Klar, absolut.
Aber ich kenne auch andere Situationen, also das ist jetzt eine Anekdote, die ich jetzt erzähle von einer Arbeitskollegin, die war mal vor vielen, vielen Jahren abends feiern und ihre beste Freundin wurde dann damals von einem Auto angefahren, also richtig schlimm, hatte dann auch gebrochene Schulter oder so und hatte so, weiß ich nicht, so eine 200-300-Euro-Jacke. Um behandelt zu werden, wollten die in der ersten Hilfe ihr die Jacke aufschneiden. Und dann hat die gesagt, sind Sie verrückt? Wissen Sie, wie teuer die war? Und dann hat sie wirklich darauf bestanden, dass man, also hat sich da selber aus dieser Jacke rausgequält, weil sie nicht wollte, dass sie ihr diese Jacke zerschneiden. Obwohl sie eine gebrochene Schulter und Schmerzen des Todes hatte, ne? Das ist jetzt nicht vergleichbar mit der Unempathie eines Klößchens, aber es gibt manchmal so Situationen, wo Leute wahrscheinlich eine Situation, obwohl sie schrecklich ist, nicht so schlimm einschätzen. Und vielleicht ist es hier so, dass Klößchen halt denkt, na gut, der atmet noch, der hat einen Streifschuss, ne? Und der liegt hier erst seit ein paar Stunden. Warum muss ich jetzt meine Jacke ausziehen?
Vielleicht war die auch so teuer.
Ja. Ich verstehe, aus welcher Richtung dein Argument kommt, aber es überzeugt mich leider nicht.
Dann können wir hier uns leider nicht einig werden. Ich verstehe aber auch, was du meinst. Ne? Also ja, klar. Das ist,
ja. Man muss es auch nicht lösen, diese Situation. Jungs, es geht weiter mit der nächsten Szene.
Ich werde mal Frau Körting bei Instagram schreiben, irgendwie können Sie das bitte nochmal überarbeiten.
Vor 35 Jahren, was fiel Ihnen ein? Ich hatte das ja gerade gemacht mit Kapitel 7, jetzt mache ich es mit Kapitel 9, zwei Herren aus Brüssel. Da fehlt diese eine Szene in dem Kapitel, das im Hörspiel mit dem Grillplatz und so ist, wo sie Dario finden. Da ist vorher noch die Erzählung, dass zwei Typen aus Brüssel mit dem Namen Dupont und Leclerc kommen, in falsches Antiquitätenladen und seine Angestellte Frau Schnockbusch, geiler Name, begrüßt sie und erklärt, der Chef sei nicht da, der wäre wohl bei seinem Stiefbruder Seibold im Weinkeller, und dann sagt sie dem Grollschmidt Bescheid, dass der mal zu Falsche fahren soll, um ihm auszurichten, da wären zwei Typen aus Brüssel, die im Laden auf ihn warten. Und so erklärt sich dann, kommen wir gleich dazu, warum Grollschmidt überhaupt an dieser Szene auftaucht.
Und das meinte ich übrigens auch mit holprig, ja, wenn du das erklärst. Man merkt halt wirklich, dass hier was geschnitten wurde, finde ich. Jetzt kommt eine relativ kurze Szene. Der Notarztwagen trifft ein, nimmt Dario mit. Und während der Notarztwagen sich auf dem Weg ins Krankenhaus macht, treffen TKKG auf einen Waldarbeiter. Von dem erfahren sie, dass er den Schuss um circa 2:30 gehört hatte. Kurz darauf sah der Waldarbeiter einen käsigen Typen mit blonden Stoppelhaaren in einem grauen Parker auf einem Motorrad davonfahren. Auch eine wunderschöne Stefan-Wolf-Beschreibung eines Charakters. Er hatte einen länglichen Karton bei sich, in dem er ein Gewehr vermutete, also der Waldarbeiter. Da es sich nach seiner Meinung um einen Wilddieb handeln könnte, will er das ganze Forstmeister Wiedler melden, was Tim durchaus begrüßt. Also er sagt dann, machen Sie das mal, die verdächtigen nämlich einen völlig Unbeteiligten. Ja, und das fand ich witzig im Buch, weil da kommt der Waldarbeiter dazu und sieht den Dario da liegen und dann sagt Tim trotzdem irgendwie, ja, den Wiedler mal informieren, weil ein völlig Unschuldiger wird verdächtigt. Ach ja, der liegt hier übrigens tot vor ihm. Ja, sagt er nicht, aber habe ich so gedacht, so, das könnte er eigentlich noch sagen, so er hier, ne?
Ja, stimmt.
Vielleicht noch als Fun Fact, das ist diese eine Szene, wo also der Waldarbeiter auftaucht und die wird im Buch so beschrieben, dass Gabi den bemerkt. Und es geht so, Gabi blickte an Tim vorbei und hob dabei die dunklen Brauen, die einen so reizvollen Gegensatz bildeten zu ihren Kornblumenaugen. Also aus Sicht von Tim. Das heißt, da liegt jemand, der fast dem Tode nah ist und Tim bemerkt, boah, ist das eine heiße Schnalle. Und da stehst du so, der Satz ergibt im Kontext der Situation überhaupt keinen Sinn, der hätte absolut nicht sein müssen, aber wir müssen noch mal darauf hinweisen, dass Gabi einfach mega attraktiv ist. Das ist einfach nicht nötig. Und da finde ich, ich habe jetzt ein paar Mal jetzt gemeckert über den Francis, aber da hat das gut gemacht, der taucht da einfach auf. Mhm.
Ja, Wolf, das alte
Fall. Da gebe ich dir recht, das passt an dieser Stelle hier nicht, ja.
Ja, aber da siehst du mal, dass Tim wirklich 24/7 an Gabi denkt. Also selbst in der schrecklichsten Minute, guck mal, du hast dich gerade über Klößchen beschwert, ne? Dass er liegt da ja halt schwer verletzt, deswegen zieh doch meinen Anorak nicht aus, ne? Ja, und jetzt genau das Gleiche, ne? Der Tim, der guckt auch nur, ach, hast du schon eine geile Sau. Ja, also es nimmt sich jetzt auch nicht viel mehr, finde ich.
Nee.
So, jetzt wird's interessant. Kommissar Glockner ist nicht abkömmlich. Im Buch findet nämlich gerade ein Raubüberfall auf die Stadtsparkasse inklusive Geiselnahme statt. Glockner leitet den Einsatz. Daher begibt sich TKKG zusammen mit dem jungen Kriminalanwärter Valentin Paschke zum Restaurant Franks Suppentopf. Habe ich mir hier notiert, großartig, Ralf Richter als Paschke. Also, das ist auch so eine Sache, wo man sich denkt, das haben auch nicht alle Tage, ein Ralf Richter in einem Europa-Hörspiel. Auch er war in einer Folge Knight Rider zu hören, nämlich Folge 5. Und auch in einer Folge Cop & Co., nämlich Folge 6. Also dieses Cop & Co. gibt's auch nicht bei YouTube, habe ich gesehen, diese alten Hörspiele. Ich weiß nicht. Und jetzt frage ich mal den Jörg, der die großartige Seite Hörspiel-Request verantwortet, ja?
Hör schon auf, ey.
Hast du Cop & Co. da in deinem Repertoire? Hast du es rezensiert? Kennst du die Serie?
Also ich hab's nicht auf meiner Seite, als wenn du es nicht wüsstest. Ich habe aber auch die Hörspiele nicht. Ich fand das nie ansprechend. Die Klappentexte haben mich nie angesprochen. Es hat mich nie gejuckt. Vielleicht sind das tolle Hörspiele, vielleicht. Aber es hat mich nie gereizt, weil mich nie irgendwas angesprochen hat.
Bei Bibi und Tina spricht er auch zweimal mit.
Wer, Ralf Richter? Okay, krass. Ah, neuere Folgen, glaube ich, ne?
Interessant.
Ich hab's schon wieder verblättert, das habe ich jetzt nebenbei.
So ganz nebenbei.
Ja, ich war mal vor Jahren in Wolfsburg, da gab's in so einem Laden alle 6 Kassetten von Computer Kids für 50 Pfennig oder Cent, ich weiß nicht mehr. Das war so etwa zur Währungsumstellung. Habe ich auch alle nicht genommen, weil ich dachte, die Cover sehen doof aus, der Klappentext sieht nicht interessant aus. Habe ich einfach liegen lassen und ich hätte sie echt günstig haben können.
Tja,
Wenn es dich nicht anspricht, dann spricht es dich eben nicht an. Ich mach mal weiter. Und zwar, ich nehme noch mal was aus dem Buch rein. Du hast es gerade erwähnt mit dieser Stadtsparkasse, die überfallen wird. Und da ist dieser Beisatz, dass Glockner seinen Kollegen Valentin Paschke schickt, der nicht viel älter aussah als Tim. Und interessanterweise, das ist nämlich sonst oft der Fall an diesen Stellen, kommt sonst immer so ein Hinweis, dass der Polizist oder der Kollege von Glockner oder so ja eigentlich voll auf Gabi abfährt und dass er eigentlich die total super findet und so weiter und so weiter. Und das ist hier nicht der Fall. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass hier kein, also insgeheim war dann er noch in Gabi verknallt und dann hat er alles gemacht, was Gabi von ihm wollte oder so. Das finde ich merkwürdig. Wenn man das immer hört und dann fehlt das mal, dann fällt's auf.
Ich bin froh, dass es nicht drin ist, weil mich das so dermaßen nervt, dass jeder, weiß ich nicht, Ü18er auch auf dieses 13-jährige Mädchen steht. Ne? Deswegen war ja auch oft mal Thema. Ne? Wir haben es leider bei der Hollywood-Schaukel dann nicht mehr geschafft, mal eine Folge mit dem Wespe zu besprechen. Aber der ist ja auch so verknallt in Gabi. Gott sei Dank, auch das ist ein Trope, der heutzutage nicht mehr bedient wird. Ja, man kommt jetzt bei Franks Suppentopf an und sie treffen dort auf Seibold und den Antiquitätenhändler Falsche. Hier habe ich mir ein Zitat von Willi, beziehungsweise einen Dialog von Willi und Gabi rausgeschrieben. Der eine da, das ist Falsche, der Dario verprügeln wollte. Wir kamen gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhüten. Und Gabi sagt, verhütet hat Tim.
Ist doch gut.
Ich lasse das mal so stehen.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, du Ferkelchen.
Ja, wir haben nur daneben gestanden.
Verantwortungsvoller Mann, junger Mann.
Genau, also wenn nicht er, wer denn dann?
Aber ich habe das in dem Zusammenhang eigentlich auch noch nie so gehört, das Verhüten von einer Situation hat mich sofort getriggert oder ist mir aufgefallen, ja.
Ja, eben, wenn dann vorbeugen oder so, ne?
Zum Beispiel, ja.
Auch da gibt's diesen tollen Witz, was haben ein Kondom und Quasimodo gemeinsam?
Das sag mal.
Beide sind gut im Vorbeugen.
Ah ja, siehst du?
Ja, gut. Oh mein Gott. Funktioniert so Berliner Humor?
Die Dose ist noch fast halb voll, würdest du sagen. Also.
Trink mal wieder.
Ich trinke da mal wieder ein. So, Paschke befragt Seibold. Eigentlich auch geil, wie er ihn befragt, weil er gleich sagt so, naja, wo waren sie heute zwischen 14 und 15 Uhr? Wo haben sie aufgehalten? Ne? Und Seibold, warum fragen Sie? Ich bin weder bei Rot über die Ampel gefahren, noch habe ich das Trinkwasser vergiftet. Und Paschke teilt ihm mit, dass der Verdacht bestehe, er hätte auf Dario Moccia Terrefregoso geschossen. Seibold sagt, das kann nicht sein. In den letzten 4 Stunden sei mein Steuerberater hier gewesen. Ich habe ein Alibi. Jetzt schaltet sich Tim ein und Tim ist jetzt wirklich sehr übergriffig, wie ich finde.
Ja.
Er sagt Seibold frech ins Gesicht, ich verwette meine 3 neuesten Unterhosen darauf, dass sie und Kümmelkern wildern. Und apropos Gesicht. Wir erinnern uns im Telefongespräch, da hat ja der Seibold gesagt, ich muss mir jetzt ein Reh schießen. Ne? Und im Buch wird auch gesagt, dass er immer Ruß aus seinem Kamin, aus seinem Restaurant dabei hat, in so einem Döschen. Das hat er sich ins Gesicht geschmiert, damit ihm kein Förster mit einem Feldstecher sieht. Hat er sich dann, als er den Koffer da mitgenommen hat, schnell noch vorher alles abgewischt. Aber anscheinend hat er eine Stelle übersehen. Denn Tim entdeckt Reste von Rußspuren an seinen Ohren und vermutet, na, sie haben sich doch das Gesicht geschwärzt, weil das tut man doch halt so als Wilderer. Damit nicht genug, öffnet er, das fand ich echt kacke. Ne? So, was haben wir hier? Ups, da ist ja der Kofferraum auf, ne? Und Seibold sagt auch so, Finger weg! Aber da befindet sich nichts Verdächtiges, jedenfalls nicht im Hörspiel, Jörg, ne? Zwinker, zwinker.
Ja.
Im Buch ist ja doch was da drin, das darfst du mir dann gleich erzählen.
Danke.
Ich spanne meine Gäste immer wieder gerne ein.
Gönnerhaft.
Gönnerhaft, genau. Und es wäre auch langweilig, wenn da jetzt ein totes Tier in dem Kofferraum wäre, denn dann sind wir wirklich wieder bei Wilddieb im Teufelsmoor, ne? Da hat der Tim auch den Kofferraum von dem Lohmann aufgemacht.
Tarzan,
ne? Mhm. Und hat dann auch noch Wilddieb Lukaschki in denselbigen befördert. Ikonische Szene. Passiert hier nicht. Seibold will jetzt Tim am liebsten eine kleben, aber hier Stiefbruder Falsche, der ja auch schon mit Tim aneinander geraten ist, wir erinnern uns, der sagt, nee, an die beißt du die Zähne aus. Zeig ihn lieber an. Und dann sagt er, das werde ich auch. Eigentlich, was hier gerade alles passiert ist, ist total in die Hose gegangen, ja. Und Paschke grinst sich ein und sagt, naja, man kann uns sicher mal hören, ne? Fand ich super, ne, dass der Polizist so reagiert. Und dann wollen sie gehen, aber da hält ein Wagen, aus dem ein Mann steigt, der Beschreibung des Waldarbeiters bis aufs blonde Stoppelhaar gleicht. Der Mann heißt Harry Goldschmidt, der Name wurde heute schon erwähnt. Er arbeitet für Falsche. Er ist vorbeigekommen, um Falsche darüber zu informieren, dass zwei Männer auf falschem Geschäft auf ihn warten. Das hatte Jörg erzählt, das sind diese beiden Belgier im Buch. Tim fragt Grollschmidt gerade heraus, wie es seinem Motorrad geht. Und er geht auch sofort auf ein und stellt Tim die Gegenfrage: Ah, bist du auch Motocross-Fan? Und Tim antwortet frech: Nee, am liebsten schieße ich im Wald auf Jogger in gelben Trainingsanzügen. Kennst du, wa? Ja. Jetzt geht alles sehr schnell. Falsche fällt seinem Mitarbeiter in den Rücken, ist fassungslos darüber, dass er im Wald auf Menschen schießt, was dieser Kleinlaut mit aber ich wollte es doch gar nicht kommentiert. Das scheint Paschke zu reichen als Beweis. Tim befiehlt ihm, Grollschmidt zu verhaften. Finde ich auch super, dass das alles jetzt so schnell geht. Und dann geht's in Richtung Präsidium.
Ja. Dieter Ohlenbeck spricht übrigens den Grollschmidt.
Au contraire!
Aber du, Jörg, ich habe jetzt mal auf deiner eigenen Seite nachgesehen. Ja, also hier steht auf jeden Fall mal, ja, schwarz auf weiß, dass er Man E-Faces und Stinker spricht. Ja.
Der OMD, ja, genau.
Da wiederum kann ich dir zu 1000% versichern, dass das die gleiche Stimme ist, ja. Diese Stimme, die Stinkor und auch Man E-Faces spricht, ist diese Stimme, die wir hier von Grollschmidt hören. Und du beschreibst hier, dass Dieter Ohlenbeck diese Stimme ist.
Ohlendiek.
Hast dich selbst überführt.
Moment, was beschreibe ich, dass er das ist? Das Ende habe ich jetzt nicht verstanden.
Nein, ich sage, du sagst, also du schreibst, dass Dieter Ohlendiek.
Wo schreibe ich das?
Auf Hörspielrequest.de.
What? Ich habe das selbst geschrieben?
Bei dir in deiner Datenbank steht.
Du liebes bisschen.
Dieter Ohlendiek, ja. Falls ich es
Moment, ich gehe jetzt live auf meine Seite.
Spricht Stinkor in der Folge 23, 32, 35 und 37. Und er spricht Man E-Faces in der Folge 24. Also Skeletors Meisterbahn, wo wir wieder sind mit, Achtung Thomas, Vater, du hast mich befreit. Ja. Also das sind lauter Indizien, die gegen deine These sprechen, dass es nicht Dieter Ohlendiek ist.
Also hier steht in meiner Namensliste Harry Grollschmidt, Horst Schick.
Aber es ist falsch. Dann änder das bitte.
Aber dann sag mir doch nicht, ich hätte da Ohlendiek hingeschrieben.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Harry Grollschmidt ist Dieter Ohlendiek, weil es ist die gleiche Stimme wie Man E-Faces und Stinker.
Okay, verstehe. Das ist aber eine ganz clevere Taktik.
Ich möchte aber gerne zu Jörgs Verteidigung sagen, diese ganzen Rezensionen, die er damals geschrieben hat, die sind ja, weiß ich nicht, hier Folge 22, Rezension vom 5. Januar 2012, Folge 23 vom 28.09.2012. Also das ist ja alles schon auch lange her, ne, wo er sich wahrscheinlich so intensiv damit beschäftigt hat. Warum war da eigentlich so lange Pause zwischen Folge 22 und 23? Was war da los? Weltreise? Keine Lust?
Freundin.
Wollen wir jetzt eine Hörspielfolge besprechen oder meine Seite?
Sag mal, was war da privater ich bei dir los, Jörg?
So, jetzt wird's aber wirklich langsam albern. Also, ja. wir sind doch schon fast durch. Deswegen.
Also zum einen den Einschub. Ich hatte ja anfangs angekündigt, damit das ein bisschen verständlicher wird. Das fehlt dann im Hörspiel. Und zwar das Kapitel Seibold hat ein Alibi, Kapitel 10, beginnt damit, dass dieses Gespräch zwischen Falsche und Kümmelkern entsteht. Und dann wird halt erklärt, ja, pass auf, in dem Koffer ist Falschgeld drin. Und das ist von einem genialen Maler aus Florenz gemacht. Und dieser Maler heißt Giuseppe Ariano. Da wird nichts weiter gesagt, nur dieser Name wird genannt. Aber beim Buch ist es danach, beim Hörspiel ist es davor, ist das ja der Gauner mit der goldenen Hand. Diese Anspielung im Hörspiel fehlt, finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade.
Ah, das heißt, der Wolf zitiert sich hier selber.
Ja, der hat sozusagen den Charakter da schon mal, jedenfalls in den Büchern, so angeteased. Also der nimmt schon mal Bezug darauf, dass da bald was kommt.
Was aber selten auch ist, ne? Also normalerweise schüttet der Wolf ja so viele Namen und Charaktere raus, ne? Das siehst du ja allein schon an den Mitschülern im Internat, ne? Da ist ja auch fast kaum eine Konsistenz drin, ne? Also das ist krass, das wusste ich nicht.
Ja, und das Hörspiel geht da jetzt weiter und also an der Stelle geht's dann im Hörspiel weiter und TKKG und Paschke treffen dann eben bei Seibold ein, was du alles gerade schon gesagt hast. Nur im Hörspiel ist Falsche zufällig da. Im Buch wird eben erklärt, dass er überhaupt nicht zufällig da ist und Seibold wird dann eben damit konfrontiert, auf Dario geschossen zu haben. Und dann geht's eben, wie du gerade schon das vorgelesen hast, erzählt hast, wollte ich natürlich sagen.
Danke.
Geht's dann im Hörspiel an der Stelle weiter. Und auch da regt mich die Stelle so auf, wo Tim an den Kofferraum geht. Also das ist so unverschämt. Und dann sagt Seibold was dazu, hey, nimm deine Finger da weg, und dann reagiert der auch noch frech. Es könnte ja sein, dass da ein Reh drin sei, um sich zu erschießen. Also, ja. Der Dräger spielt das super, der macht das hervorragend. Aber Gott nochmal, Tim ist zum Kotzen. So, jetzt habe ich viel geredet, Olli bitte.
Ich habe zu dieser Szene gar nicht mehr so viel zu sagen. Also, wir können gerne zur nächsten Szene weitergehen.
Dann würde ich noch abschließend ergänzen, Ralf Richter spricht den Paschke und der macht das super. Aber er klingt definitiv zu alt, um etwas älter als Tim zu sein. Weil Ralf Richter, das habe ich gerade nachgeguckt, also vor der Aufnahme, der war zu der Zeit 32. Und man hört auch, selbst wenn er jünger wäre, die Stimme klingt zu alt für jemanden, der ungefähr 18, 19, 20 ist.
Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht.
Ich möchte übrigens noch hinzufügen, weil du gerade diesen lustigen Spruch von Tim zitiert hast. Im Buch sagt er noch ein bisschen mehr. Es wäre ja immerhin möglich gewesen, grinste Tim, dass sich ein lebensmüder Rehbock in ihrem Kofferraum verkrochen hätte, um sich dort zu erschießen. Oder dass sich dort ein Auerhahn ausstreckt, um nach einer Ladung Elferschroten, der sich selbst verabfolgt, das Leben aussaugen. Sowas Ähnliches hätten sie uns doch sicherlich erzählt, wäre ich fündig geworden. Also ja, das ist wirklich, Tim ist hier wirklich at his best. Das kann man nur immer wieder betonen. Wir befinden uns jetzt in der vorletzten Szene. Ja, wir sitzen im Auto von Paschke und Goldschmidt erzählt, wie es zu dem Schuss auf Dario kam. Also er ist ganz geknickt und klein und oh, ich habe im Wald auf eine Zielscheibe geschossen. Da ist der Dario vorbei gejockt und durch einen Querschläger, also im Buch schießt er auf den Stein, wurde der Italiener verletzt. Paschke zählt ihm jetzt seine Vergehen auf. Unerlaubter Waffenbesitz, fahrlässige Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung. Ja, da kommt ganz schön was zusammen. Sie hätten ja wenigstens erste Hilfe bei Dario leisten können. Stattdessen haben sie ihn einfach liegen lassen. Wobei ich das gar nicht schlecht finde, im Buch hat er die ganze Zeit wirklich ein schlechtes Gewissen und denkt nur darüber nach. Aber er haut halt trotzdem ab, weil er denkt, er kann ihm eh nicht helfen. Und er einfach nur Angst um seine eigene Haut hat, weil er weiß, wenn er jetzt erwischt würde, hat, weiß nicht, 5 oder 6 illegale Waffen zu Hause, dann ist er dran. Deswegen eigentlich so ein bisschen, er wird auch nicht halt so ganz intelligent beschrieben im Buch. Der hat jetzt aber ein viel größeres Problem damit, dass sein Chef ihn so runtergeputzt hat und ihm nicht beigestanden hat. Falsche wird jetzt bei Paschke verpetzt. Der ist nämlich auch ein Verbrecher. Der sei in irgendwelche krummen Machenschaften verwickelt und davon kann nur der Buchleser wissen. Ja, das haben wir jetzt schon ein bisschen euch näher gebracht. Ne? Im Geschäft warten 2 Männer aus Brüssel auf ihn. Sie haben einen Koffer mit Falschgeld dabei und in Falsches Tresor liegt noch mehr. Paschke funkt diese Info ans Präsidium weiter und in 2 knappen Sätzen erfahren wir, dass die Polizei die Männer in Falsches Laden verhaftet und später, als Falsche dann in seinen Laden zurückkehrt, wird auch er hops genommen. Da habe ich hier ein Skript geschrieben. Wie findet ihr das? Hätte man das nicht ganz rausstreichen können, weil hier wieder noch ein Verbrechen noch angedeutet wird, aber nicht so ausgeführt, ne? Ich finde das immer sehr unbefriedigend. Olli, was sagst du?
Bin ganz deiner Meinung. Also es ist sehr, sehr schwer, prinzipiell die ganzen Namen zuzuordnen. Wenn dann jeder noch anderen Dreck am Stecken hat, dann kennt man sich eigentlich nicht mehr aus. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, so richtig durchgeblickt habe ich eigentlich erst beim 3. Mal. Selbst jetzt merke ich, dass ich es noch weniger kapiert habe als ihr beiden. Na gut, ihr habt natürlich auch das Buch gelesen. Das habe ich nicht. Also könnte man natürlich weglassen und dann wäre es für die Kinder einfacher, die das Hörspiel hören, meine ich halt.
Mich stört das mit der weiteren Person eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt mal bedenkt, der Wolf hat ja das Buch geschrieben und im Kontext des Buches, wo die Geschichte mild umfangreicher ist, finde ich es an und für sich okay, weil auf die Weise nicht zu viele Akteure gleich am Anfang ins Spiel kommen. Ja gut, Wolf löst es dann wieder mit so einem blöden Zufall, aber insgesamt fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ich kann verstehen, dass dich das stört, ich kann das nachvollziehen, aber mich stört's nicht.
Okay. Ja, ist halt immer interessant, wie das so auf andere wirkt, ne? Weil ich fand's halt sehr holprig. Auch gerade dieses so irgendwie, oh, ich habe auf den Dario geschossen, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Ach übrigens, mein Chef, der ist auch ein Arschloch, ja? Der hat das und das gemacht. Was? Na, dem werden wir ja wohl auf die Schliche kommen. Und dann sagt der Erzähler, naja, und der wurde auch verhaftet. Dududum. Ja, so, deswegen, das finde ich dann doch ärgerlich, weil ich meine, bei 42 Minuten, da wären jetzt nochmal 10 Minuten mehr drin gewesen, weil wir wissen, dass auch 1989 schon Hörspiele auf dem Markt waren, die durchaus mal 10 oder ja fast 20 Minuten länger auch waren. Also es gab schon 60-minütige Hörspiele. Aber gut, vielleicht war das ja damals auch alles so eine Fließbandproduktion, ne? Wenn man bedenkt, wie viel die damals rausgehauen haben, dass man vielleicht auch gar nicht die Zeit hatte, das alles zu produzieren, werfe ich jetzt mal so in den Raum.
Klar, das hat immer irgendwelche relativ unspektakulären Hintergründe, ja.
Ich weiß nicht, weil die Geschichte ist ja sowieso schon relativ kurz. Also ich meine, es fehlt ja wirklich nicht so wahnsinnig viel aus dem Buch. Ich meine, selbst wenn diese paar Sachen mit dem Antiquitätenladen und dem Falschgeldkoffer und so drin gewesen wären, ich glaube, das wären 4-5 Minuten gewesen. Warum auch immer Francis das rausgelassen hat, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er auch einfach noch diese Eichung auf Schallplattenlänge, 2x22, 23 Minuten. Länger darf es dann nicht sein, damit es noch drauf passt. Vielleicht war er das auch einfach noch gewohnt. Ende der 90er war die LP ja noch, Ende der 80er, Verzeihung, war die LP ja noch gut im Umlauf.
Ja.
Vielleicht war das noch irgendwie sowas. Und dass Hörspiele auch mal 50, 60 Minuten gingen, gab's tatsächlich schon bei den Masters ja auch und bei den Fragezeichen. Aber das war dann doch eher die Ausnahme. So diese 40 bis 45 Minuten, das war schon noch sehr, sehr Standard.
Zwei Sachen dazu. Erstens, LPs gab's schon nicht mehr bei Europa. Also überleg mal, drei Fragezeichen war, glaube ich, Folge 30, damals die letzte, 1982, hier Riff der Haie. Das war das letzte Hörspiel auf LP. Und TKG hat's auch nur insgesamt auf 12 LPs gebracht. Also nachts, wenn der Feuerteufel kommt, war da die letzte. Und die zweite Sache habe ich jetzt vergessen.
Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, super Folge.
Ja, ich weiß. Ah nee, doch, ganz kurz, ich jetzt weiß wieder. Und zwar, Frau Körting hat selber schon gesagt, wenn es nach ihr ginge, hätte sie gerne wieder so diese Spiellänge von maximal 60 Minuten. Aber ja, das Label möchte, dass teilweise die Folgen so lange gehen.
Also über 60 Minuten.
Richtig, deswegen geht ja auch eine 3-Fragezeichen-Folge, wenn sie heute neu auf den Markt kommt, Ü70 Minuten Minimum. Wenn es nach ihr ginge, 60 Minuten, da wäre für sie die Grenze.
Ja, vielleicht ist das so, das weiß ich nicht.
Ja.
Ich habe mich sehr ungünstig ausgedrückt. Ich sag's mal anders. Die LP war zwar trotzdem noch beliebt, vielleicht bei Europa nicht mehr im Vertrieb, aber LPs gab's noch massig in den Läden. Aber ich wollte eben darauf hinaus, dass der Francis über die Jahre das eben gewohnt war, diese LP-Längen, diese 40 bis 45 Minuten einzuhalten. Und darauf wollte ich eigentlich vor allem hinaus, dass er das vielleicht einfach noch so sehr gewohnt war, dass er dachte, ich schneide das mal raus, damit es auf die Platte, also in Anführungszeichen, auf die Platte passt, damit ich in meinen 40 Minuten bleibe.
Ja, genau.
Ich mag mich vielleicht auch irren, aber das war, worauf ich eigentlich hinaus
wollte. Also ein Mann der alten Schule, der immer noch das, was er von Pike auf gelernt hat, angewendet hat. So meinst du das?
Nö, nicht Mann der alten Schule, sondern eher Mann seiner Gewohnheit. Okay.
Wir gehen in die letzte Szene. Wir erinnern uns, da hängt ja noch eine Sau im Baum. Und die wird jetzt von Seibold und Kümmelgern kurz vor Mitternacht an der Stelle im Wald abgeholt. Da finde ich Günter König sehr, sehr schön, wie er das so schildert. So, es war die dunkelste Nacht des Jahres. Schneewolken am Himmel und so. Also ich mag ja den Günter König auch sehr.
Super, ja. Wirklich ganz großartig.
Hat ja auch hier bei meiner Lieblings-Masters-Folge, Folge 3, Sturm auf Castle Grayskull, da spielt er ja diesen...
Den Magier, gell?
Ja, super, ja. Mhm. Auch wo Peter Passetti da am Ende sagt, zur Hölle mit dir, Magier! Ja, das ist... Oh, ich liebe das.
Gar nicht schlecht, Thomas, Gratulation.
Ich danke dir. Absolut, ja. Ich könnte mal nach diesen 2,5 Stunden gleich mal noch eine Masters-Folge reviewen.
Ja, welche Notizen?
Ich mache mir dann auch ein Bierchen auf, damit ich auf deine 10% komme.
Ja. Olli, da müssen wir nochmal sprechen über Sturm auf Castle Grayskull. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen.
Immer gerne.
Seibold rechnet jetzt seinem Komplizen den finanziellen Gewinn vor, die ihn das geschossene Wild bringt. Irgendwie, oh, wenn wir die durch zwei teilen, ne? Ganz viel Soßen und so, kann ich noch Pasteten, ja, über 4000 Mark. Und jetzt seilen sie die Sau ab. Sie ist aber zu schwer und stürzt in den Schnee. Und hier soll uns noch mal ganz genau bewusst gemacht werden, dass es wirklich zwei Menschen ohne Gewissen sind. Ja, weil sie sich so darüber lustig machen, so, wenn Snatch schon tot wäre, Schweine, hätte es jetzt Genick gebrochen, ja. Die nun folgende Szene fand ich sehr albern, weil das ist so Cartoon. Ja, das ist so Samstagmorgen-Cartoon. Man hört die verstellte Stimme von Tim, der über einen Lautsprecher aus dem Maul der Sau zu hören ist. Er jammert, dass es Zeit wird, dass sie ihn aus dem Baum geholt haben, denn es ist ja saukalt. Hahaha. Das fand ich wirklich extrem schlecht. Ja, ich habe es nicht als Kind gehört, sondern erst mal vor drei, vier Jahren. Aber nee, es geht gar nicht. Ja, also witzig ist ein bisschen die Reaktion. Die haben das sauer Lautsprecher ins Maul gestopft, ne? Das ist noch okay. Und jetzt geht's ganz schnell. Paschke und seine Männer machen das Licht an. Sie sind vor Ort und verhaften die beiden. Dann hört man noch so ein paar schlechte Polizisten. So, und jetzt ab ins Auto! Und Tim bedankt sich noch bei Paschke für den Spaß, den er sich mit dem Lautsprecher machen konnte. Noch in der gleichen Nacht stellt die Polizei in den Restaurants der beiden Wilderer mehrere Jagdwaffen, Munition und gewilderter Kadaver fest. Oder, ne? Ist schon spät und die Dose ist fast leer.
Sie stellten diese Dinge sicher, meintest du.
Bleibt noch zu sagen, dass Dario die TKKG-Bande zu einem Festmahl einlädt und Klößchen komplett auf seine Kosten kommt. Ende.
Ja, was soll ich sagen? Ich persönlich finde die Szene natürlich großartig, Thomas, weil das ist eine Original-Pumuckl-Szene gewesen.
Oh, er hat's wirklich gesagt. Oh.
Aber sowas von. Und er hat mich da jetzt nochmal richtig die letzte Aufmerksamkeit hat das für mich nochmal gebracht. Ich habe das ganz witzig gefunden. Natürlich ist es übertrieben und klamaukig, aber... Ja, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass ich jetzt so viel Pumuckl momentan höre.
Okay, ist aber ein Argument. Also klar, dass deine aktuellen Hörgewohnheiten da milder drauf gestimmt sind. Ne?
Und ja, ich würde den Sascha Träger auch als Pumuckl nehmen. Ne? Ich komme eh mit der KI-Stimme nicht ganz klar in der Neuauflage von Hans Klarin.
Das ist aber schon krass, ne? Also was so alles möglich ist. Also ich finde es eigentlich gut, ne? Und trotzdem beängstigend, wozu die Technik inzwischen fähig ist.
Ja.
Also auf so einer, ich nenne es mal ethischen, moralischen Ebene, finde ich es auch fragwürdig. Aber wenn man das Ergebnis hört, muss man sagen, wow, das klingt schon echt nach Klarin.
Eben.
Ich meine, gut, die mussten sich ja da definitiv mit den Erben geeinigt haben und die werden ja ihr okay gegeben haben. Und ich glaube... Ein Klarin, der hätte es auch gut gefunden. Wenn man dem gesagt hätte, ey, nach deinem Tod sind wir trotzdem in der Lage, dass du weiter den Pumuckl sprichst. Ich glaube, ein Klarin, der hätte das begrüßt.
Ja, klar. Ein Klarin hätte auch diese Szene gut gesprochen. Da durch den Lautsprecher im Wildschweinmaul.
Hätte er bestimmt gemacht. Also ich denke, der Gag mit dem Lautsprecher ist, dass man ja als Leser, Leserin oder Hörer, Hörerin einfach nur hört, wie die Geschichte weitergeht und auf einmal liegt eine Sau, die tot ist und sich noch das Genick bricht, auf einmal anfängt zu reden. Hm. Glaubst du, dieser kleine Spaß war wohl gemeint? Ich hab's der Geschichte auch nie krumm genommen, aber lustig fand ich's auch nicht. Es hat mich halt nur nie gestört. Aber, Oliver, um auf dich nochmal zuzukommen mit dem Pumuckl. Eine kurze Anekdote, um das besser zu verstehen. Ich hab damals diese Kassette von meinem Vater geschenkt bekommen und als ich die Folge dann hörte, kam er zufällig vorbei an meinem Zimmer, wo die Kassette lief. Und zufällig war das die Stelle, wo das mit dem Lautsprecher kam. Und mein Vater meinte, hey, das ist ja Hans Klarin, der redet ja wie Pumuckl.
Ist nicht wahr.
Und ich sagte ihm, nee, das ist der Sascha Dräger, also der Tim, der klingt nur so ein bisschen so. Mir selbst wäre diese gewisse Ähnlichkeit nie aufgefallen. Ich höre die jetzt auch. Es ist nur eine gewisse Ähnlichkeit da. Aber es ist trotzdem noch ein deutlicher Unterschied. Von alleine wäre ich da aber auf Pumuckl nie gekommen.
Das ist ja lustig.
Der Zusammenhang kam mir erst durch meinen Vater. Aber umso seltsamer war, dass ich dann über all die Jahre in Gesprächen oder in Forum immer das mit dieser Pumuckl-Sache zu hören bekam. Und ich fragte mich immer, was die Leute mit den Ohren hätten.
Aha.
Und dann kriege ich also deine Notizen, Thomas, dieses Skript. Und ich gucke, das allererste, was ich mache, ist gegen Ende des Hörspiels zu scrollen und zu gucken, wer, der hat was mit Pumuckl geschrieben. Und ich dachte, ja, hat er nicht. Und jetzt kommst du, Olli, und erwähnst das.
Interessant, dass du das schon so intensiv alles durchgemacht hast.
Ja, wie gesagt, es gibt diese Ähnlichkeit. Man kann das raushören, wenn man das möchte. Aber so ähnlich klingt das jetzt auch wieder nicht.
Ja, aber Dräger war ja selber auch schon in Cartoons zu hören. Also eine meiner Lieblingsserien ist hier dieses, also wo er mitmacht, ist dieses Roccos modernes Leben.
Ja, das ist toll.
Da hat's mich dran erinnert, ne? Ja, er spricht ja auch hier bei Bob's Burgers, spricht er ja die Frau, ne? Da geht er ja in diese Cartoon-Stimme.
Feuerwehrmann Sam führt da auch Dialogregie zum Beispiel und spricht auch mit und so.
Aber so, hier geht er, also hier fällt er komplett aus der Rolle, indem er so spricht auf einmal und ihr solltet mich. Da habe ich halt das Ding, da höre ich nicht Tim, da höre ich Sascha Dräger. Das meine ich damit.
Ist nochmal eine schöne Szene, über die man auf jeden Fall ausführlich reden kann. Das ist das Schöne, oder? Ist doch gut.
Es ist ja für Kinder. Ja, ich weiß ja nicht, Olli, wie alt ist jetzt dein Sohn inzwischen? Kannst du das mit dem hören?
TKKG höre ich mit ihm noch nicht, nein, der ist 6 Jahre. Der hört lieber Feuerwehrmann Sam zum Beispiel, ja.
Okay, gut.
Aber er hört sehr, sehr gerne, was mir sehr viel Spaß macht und da geht mir das Herz auf, ja. Mhm.
Ihr Lieben, wir würden denn jetzt, wenn ihr nichts mehr habt, in unser Fazit gehen und in die Kategorien. Ja, Fazit habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Also, ich habe mich ein bisschen schwer getan in der Vorbereitung für diese Folge. Erstens, weil es ein Hörspiel ist, was ich wirklich erst im Erwachsenenalter kennengelernt habe. Zweitens ist es schon wieder die Wilddiebe-Thematik. Und kann ich gleich sagen, von allen Wilddieben-Folgen ist das für mich die schwächste und schlechteste. Ganz vorne, reine Wilddiebe-Folge ist natürlich die Wilddiebe im Teufelsmoor am besten. Eine meiner absoluten Lieblings-TKKG-Folgen bleibt immer noch das Lehrgrab im Moor, wo aber diese Wilddieberei eher so einen Randaspekt einnimmt. Deswegen ist Wilddiebe im Teufelsmoor halt der TKKG-Klassiker, was die Thematik angeht. Und das hier ist für mich nochmal so ein schwacher Aufguss. Weißt du, was einmal funktioniert hat, muss jetzt wieder funktionieren. Nee, da weiß ich nicht. Also so, das ist eine Folge, so die würde ich jetzt privat auch nicht nochmal rauskramen. Ja, das war jetzt wirklich für den Podcast hier. Ansonsten, ja, an Tim kommt nichts ran, dieser Folge. Jörg hat es ja so schön gesagt, dieser Schlagabtausch mit dem Kümmelkern und wie frech und dreist und flapsig er ist. Das ist wirklich schon eine 10. Aber alles andere, so, ich weiß nicht, mir kommt die Folge so unglaublich langatmig vor, obwohl die so kurz ist. Deswegen, so toll finde ich sie nicht. Sie ist okay und ich glaube, dass wenn es da Leute gibt, die gut finden, ne, geht auf hörspielrequest.de, Jörg gibt 89%, ja. Aber generell scheint es ja dir die Wilddiebe-Folgen angetan zu haben. Also Wilddiebe im Teufelsmoor hast du 88 gegeben, Leere Grab hast du auch 88 gegeben. Also scheint ja ein beliebtes Thema bei dir zu sein. Mich hat es nicht so ganz überzeugt, aber oft ist es so, wenn man dann im Podcast drüber spricht, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das hier heute mit euch aufzuarbeiten.
Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich sehe das ähnlich wie du, Thomas. Mir hat die Folge jetzt beim ersten Mal hören auch nicht die Socken ausgezogen. Hab mich gefreut, mal wieder TKKG zu hören und war dann die erste Reaktion eher enttäuscht, weil einfach, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es kommen mir zu viele Charaktere vor. Ich habe mich nicht wirklich gut ausgekannt. Beim ersten Mal hört man es halt auch. Also ich mache das halt immer so. Ich höre es erst einmal sehr beiläufig, dann befasse ich mich meistens nochmal, meistens ist gut, ja, immer nochmal intensiver damit und schreibe mir ein paar Notizen auf und dann höre ich es noch, so oft ich halt Zeit habe, nochmal, aber halt auch schon aufmerksamer, mache aber trotzdem was nebenbei. Aber man merkt natürlich beim ersten Mal höre ich schon, catcht mich die Folge oder catcht sie mich nicht und nachdem ich ja dann die anderen beiden Wilddiebe-Folgen auch nochmal gehört habe, da gab es eine zumindest, die Teufelsmoor, die mich wesentlich schneller gehabt hat. Ja, die mit dem Grab, die ist halt ein Klassiker und ist eh auch super. Aber die mit dem Teufelsmoor finde ich persönlich um einiges besser. Und habe aber, so wie du vorher schon gesagt hast, natürlich auch einige Szenen, die mir großen Spaß gemacht haben und wo man einfach nur den Hut ziehen kann vor der Leistung der Sprecher. Aber der Plot an sich hat mich jetzt nicht so begeistert, die Sprecher sehr. Das war's.
Bei dem letzten stimme ich dir absolut zu, Olli. Der Plot ist ein bisschen dünn. Der spielt, wenn man das Buch liest, dann kriegt man am Anfang eine Zeitangabe und ganz am Ende. Es ist die Mittagssonne am Himmel und später ist es kurz vor 23:30 Mitternacht. Das heißt, die Geschichte spielt sich in deren Echtzeit innerhalb von etwa 12 Stunden ab. Und im Hörspiel merkt man das auch, dass da vergehen nicht Tage, sondern es vergehen halt Stunden. Die gehen halt von Szene zu Szene und es passiert immer was. Und da ist der Plot ein bisschen dünn, weil man merkt, dass es ja schnell geht. Aber eben aufgrund der Sprecher- und Sprecherinnenleistungen finde ich das einfach super zu hören. Allen voran Tim. Dreger ist großartig. Tim könnte ich ohrfeigen. Der ist so unverschämt. Ich finde auch positiv, dass die Gespräche oder die Dialoge der Gespräche so aufgelockert wurden, dass nicht Tim alles sagt, sondern auch mal ein bisschen mehr Karl, vielleicht auch mal hier Klößchen oder Galbine Bemerkungen macht. Einfach damit es ein bisschen lockerer ist, damit nicht die ganze Zeit Tim redet. Trotzdem ist ganz weit vorne für mich der Dialog mit Tim und Kümmelkern. Der ist eigentlich Quatsch, aber die beiden spielen das so toll. Man hört den Spaß der beiden und auch vor allem wie Kümmelkern reagiert. Dieses Unopitaspin, der ist so drüber, der ist so überspitzt, das ist so lustig, das macht so einen Spaß, dem zuzuhören. Ich mag auch sehr diese Atmosphäre von dem Hörspiel, die Musiken. Es ist überhaupt keine Hektik, auch wenn es da einmal am Anfang sehr hektisch zugeht. Aber das wird einmal kurz erwähnt und dann stehen die da alle und unterhalten sich miteinander. Also es ist überhaupt keine Hektik da und die Musik und die Stimmung. Man hört Vögel zwitschern, es knistert mal ein Ast oder so. Ich finde die Folge toll, auch wenn der Plot dünn ist und die Dialoge teilweise haarsträubend, aber es ist so toll gespielt. Ich finde sie trotzdem super. Es ist eine Folge, die höre ich gerne, auch wenn sie Quatsch ist. In vielerlei Hinsicht. Zu Thomas noch, dass das tatsächlich zufällig drei Wilddieb-bezogene Folgen sind, ist tatsächlich einfach Zufall. Ich glaube, das mag da auch viel damit zu tun haben, dass es toll gesprochen ist, dass es kurzweilig gemacht ist, dass die Atmosphären stimmen, die Dialoge teilweise auch ganz gut sind. Das mag viel auch damit zu tun haben, aber nee, ich bin beileibe kein Jagdfan.
Zum Glück.
Das wäre jetzt witzig gewesen. Ja. Da möchte ich jetzt eigentlich nur noch eine Sache hinzufügen, weil es ist trotzdem sehr, sehr gut produziert. Alles, was die Sprecher angeht und haben wir jetzt auch schon gesagt, da sind ja auch teilweise Sprecher bei, wo man denkt so, die hat man sonst nicht auf dem Schirm, weil sie danach nie wieder im Studio Körting waren und so. Also es ist ein sehr gut produziertes Hörspiel. Auch Hintergrundgeräusche und Musikstücke und so, da gebe ich dir recht, was das angeht. Ne? Wahrscheinlich überzeugt mich der Plot einfach nicht, weil halt einfach die Wilddiebe im Teufelsmoor-Folge da so eine Latte gesetzt hat. Das kann diese Folge in meinen Augen plotmäßig nicht erreichen. Das muss er zu sagen, ansonsten gebe ich dir natürlich recht.
Problem ist auch an dieser Folge, es gibt auch keine wirklichen Ausrutscher. Das ist halt das, oder Logiklücken, Dinge, über die man einfach im Podcast dann, die man aufdecken kann oder über die man lachen kann. Das ist halt auch immer ganz lustig, finde ich. Ja, natürlich gibt's Sachen aus der alten Zeit, über die man reden kann, aber auch nicht in diesem übertriebenen Maße, wie es in noch älteren Folgen ist. Und auch wenn wir jetzt 2,5 Stunden darüber geredet haben, aber ist für uns als Podcastende auch weniger Content da, sage ich jetzt mal, den man zerreißen könnte.
Kommen wir zu den Kategorien.
Wie nützlich war Karl?
Der ruft den Notarztwagen und er kann gut im Kopf rechnen. Ne, als Willi ihn fragt, irgendwie, was sind 10% von 3 Zentner, ne? Das kann er sofort ausrechnen. Ansonsten trägt er nicht viel bei. Ne? Also er macht 1-2 Sprüche im Hörspiel, die er eigentlich im Buch Tim macht, ja, aber sonst ist er mir wenig aufgefallen.
Ja, ist so.
Also ich habe auch bei Wie nützlich war Karl mir aufgeschrieben. Im Buch gar nicht, im Hörspiel kaum. Das meiste, was er, also Karl, hätte wissen oder erklären können, erklärte trotzdem dann Tim, manchmal auch Gabi, aber dafür keiner Prozentrechnung. Siehst du?
Sorry Leute, der Computer hatte heute Pause. Nächstes Mal wieder. Lieblingszitat.
Mein Lieblingszitat dieser Folge ist in der Szene, für mich auch die beste Szene der Folge, wo Tim den Kümmelkern hier konfrontiert und sagt, er kommt mit seiner Rugby-Mannschaft daher und er sagt, er möge bitte Kinderteller und keinen Alkohol vorbereiten und dann sagt er, meinst du, ich opfer dafür 21 Blitz? Und das finde ich sehr, also da habe ich wirklich lachen müssen, weil zuerst ist er sehr interessiert und dann kommt er drauf, dass das natürlich für Kinder ist und da opfert er natürlich nicht 21 Plätze, ganz klar.
Für den Samstagabend.
Am Samstag bestimmt nicht. Ich habe mich schwer getan mit den Lieblingszitaten, weil ich finde, die Folge hat jede Menge tolle Sachen, eben aufgrund der Dialoge, die so witzig gemacht sind. Ich habe mich dann auf zwei geeinigt. Und zwar finde ich einmal dieses lakonisch Genervte von Karl, wo das mit dem, was macht die Sau auf dem Baum? Und Karl fragt so, lass hören, Klößchen. Er spielt das so toll, das bleibt einfach im Ohr. Und das Zweite, ich habe das gerade schon gesagt, dieses, was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist so schön. Ich finde das super. Das bezeichnet für mich fast schon die ganze Folge.
Das habe ich mir auch gedacht, wie Thomas mich angeschrieben hat.
Ja. Ja, ich habe auch ein Lieblingszitat, ne? Und das kommt an der Stelle, wenn sich der Dario, der in den Schnee getreten wurde, was ist denn das für ein Land, Deutschland? Wie geht man hier um, ne? Und Tim sagt, bitte, keine nationalen Kränkungen.
Das ist auch gut, ja.
Dieses Belehrende vor allem, oh Gott. Er hat ja, so gesehen hat er recht, aber meine Güte.
Ja. Und das von einem Stefan Wolf, naja.
Die drei Worte.
Ja, ich habe mir zuerst gedacht, ich nehme Gabi ist geil, ja, aber dann müsstest du wieder ein Disclaimer davor.
Kannst du gerne machen, meine Güte, ja, also. Ja, da gibt's kein Gesetz, ne? Kannst,
ich hab mich entschieden für Teufelsmoor ist besser.
Sehr plakativ, aber schön.
Ja, ich habe mich da ähnlich wie bei dem Zitat sehr schwer getan. Es gab so viele Sachen, aber ich habe mich dann darauf geeinigt, eben weil es auch sehr plakativ ist und man sofort die Folge raushören kann, habe ich dann einfach genommen Schokolade Yumui Mucho.
Was?
Wie lange ringst du da mit dir selbst, um dich mit dir selbst zu einigen?
Ach Quatsch, das sind so, finde ich, ist das gut oder das gut, aber das ist auch noch toll und dann überlege ich halt ein paar Sekunden darüber nach. Also das ist so kompliziert, war das jetzt auch nicht. Aber es sind halt so viele schöne Sachen, die man nehmen könnte.
Ja, ich habe meine alten Worte erstmal rausgekramt, die da lauten, Tim hat verhütet. Neue Worte sind mir jetzt nicht so wirklich eingefallen, also alternative Worte. In Anspielung auf den großartigen Ralf Richter wären meine drei neuen Worte Peng, Bum, Peng.
Das siehst du.
Ja, ihr versteht schon, wegen dem Film Bang, Bum, Bang und wegen Schießen und so, Wilderer, ja.
Ja, und weil das ja auch ein Knaller war, die ganze Podcast-Folge hier.
Auch das, ja, also deswegen, das alles hier war heute von Anfang bis Ende gefickt eingeschädelt, deswegen Peng, Boom, Peng, der Knaller zum Schluss. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, aber ich muss sagen, es hat mir großen Spaß mit euch gemacht, ja. Schön, dass ihr meine Gäste wart und auch eine schöne Konstellation. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Also ihr könnt jetzt nochmal ganz ungeniert Werbung für eure eigenen Projekte machen und dann würde ich sagen, gehen wir alle ins Bett, weil es ist spät.
Es ist spät und je älter ich werde, desto mehr komme ich drauf. Ich habe in der Mitte des Podcasts dann auch immer so einen kleinen Hänger, wo ich dann merke, okay, ja, der Tag war lang. Aber das soll natürlich dem Spaß überhaupt keinen Abriss getan haben und es war wunderbar, euch beide über diese Folge plaudern zu hören, weil ich halte sehr viel von eurer Hörspielmeinung und das war mir eine große Ehre. Vielen Dank, dass du mich dabei haben wolltest. Und ja, Pumuckls Sturschädel und He-Mans Machtschädel und die rechte und die linke Hand des Podcasts. Viel Spaß dabei.
Ja, danke, dass ich Gast sein durfte, Thomas. Ich habe mich, als wir damals in Mailkontakt waren und wir uns dann auf den Tag, an dem wir heute aufgenommen haben oder noch aufnehmen, geeinigt hatten damals, habe ich mich sehr darauf gefreut, dass es bald soweit sein würde. Ich hatte richtig Lust darauf, mit euch darüber zu sprechen, weil du hattest dann ja gesagt, der Olli vom Sturschädel wird auch dabei sein und dann fand ich das gleich noch verlockender. Es ist ja, so lustig, so spaßig, so interessant geworden, wie ich mir das gedacht habe, wie ich mir das erhofft habe. Und nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. ich kann jetzt gar nichts mehr dazu hinzufügen, außer ja, hat mir auch Spaß gemacht und wir hören uns an anderer Stelle wieder und bis ganz bald. Also, tschüss, tschüss.
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 Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun.
Das geht zum Beispiel über Instagram unter die.rasende.hängematte. Wenn ihr Thomas ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut doch sehr gerne mal auf der Rotz und Wasser Patreon-Seite vorbei. Und jede Hilfe ist herzlich willkommen. Also, bis bald.
Hallo Thomas.
Hallo Benjamin.
Ich habe die letzte Folge Die rasende Hängematte gehört.
Oh, das freut mich.
Und das war ja hier mit dem Machtschädeltypen.
Ja.
Ja, hier von He-Man. Mhm. Ja, der macht ja sowas. Mhm. Und ich fand, ihr habt ja die Wilddiebe besprochen.
Hinterhalt im Eulenforst. Also man merkt, du hast die Folge gehört.
Ja. Ich habe die wirklich gehört und es war mittel, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Was?
Also ich fand, der Typ hier von He-Mans Machtschädel, der ist schon, finde ich, seriös. Mhm. Und man merkt auch, der hat sich vorbereitet.
Das muss am Namen liegen, weil er heißt ja auch Olli.
Der ist auch euch. oh Gott. Nee, aber ich fand's mittel, was er gemacht hat, wirklich jetzt.
Und aber das sind Freunde zu hören.
Nee, der hat ja auch Kompetenzen, aber was ihm fehlt, im Gegensatz zu mir zum Beispiel.
Ah, ja. Ich ahne, worum es geht, ja.
Also, Humor. Mhm. Sein Humor ist, naja, sagen wir mal, der kommt ja irgendwie aus Österreich oder so, oder
ja,
was?
Ja.
Ja, also man merkt, es ist kein deutscher, guter, klassischer Humor.
Aha, wer hat denn klassischen deutschen Humor?
Also, dann nehmen wir mal mich.
Ach so, ist interessant.
Und ich finde schon, dass wäre ich in dieser Folge dabei gewesen oder ausgetauscht. Also ja, Olli wäre ausgetauscht worden.
Mhm. Gegen
ja.
dich, ja.
Ja, dann wäre die Folge nicht nur mittel, sondern...
Das ist so erbärmlich. Ja. Das ist doch nur schon wieder hier so ein Anbiedern und der Versuch, bei mir in meinem TKG-Podcast mal dabei zu sein.
Du weißt ja auch bei den drei Fragezeichen-Podcasts, in dem ich dabei bin, die Zentrale, was ich da auch für Vorbereitung treffe. Also für ein Fachwissen reinbringe, ein Mehrwert beisteuere.
Du brauchst gar nicht weiterreden. Du hast gerade selber beantwortet, warum du nicht bei der Rasenhängematte dabei sein wirst.
So, ja? Thomas, aber irgendwann ist auch mal gut. Guck mal, seit 5 oder 6 Folgen, ja, rede ich davon, dass ich dabei sein will. Ja? Jedes Mal sagst du erst so, ja, das stimmt, wenn wir denn unter 4 Augen sprechen, ich lade dich mal ein. Und jedes Mal kommen irgendwelche 0815 Gäste, die kein Mensch kennt, überhaupt keine Ahnung haben von dem Thema. Die lesen einmal ein Buch oder hören das Hörspiel und probieren, irgendwas mit dir zu besprechen, was für meine Ohren wirklich extrem, extrem
schauspielert sich. Zum letzten Mal. Ich will dich in diesem Podcast nicht dabei haben.
Okay, aber warum sagst du immer unter 4 Augen, dass ich dabei sein kann?
Du lügst.
Das sagst du ganz oft, dass ich lügst. Das können jetzt auch mal die Leute hier hören, ja?
Ja, genau. Und deswegen.
Nee, und das kotzt mich an bei dir wirklich. Jedes Mal ist es so, du stellst dich hier hin, oh, ich hab die Zentrale von euch, ich hab Rotz und Wasser gebaut. Was hast du da gebaut? Das ist doch kein Lego-Bausteinkasten.
Ich sag's jetzt ein letztes Mal. Nee. Und du hast es gerade durch deine Art und Weise hast du gerade wieder bewiesen.
Du das mich wirklich an deine Hand runter.
Und das ist der Grund, warum du niemals an einer Folgenbesprechung in meinem TKG-Podcast dabei sein wirst.
Kann ich denn mal dabei sein?
Nein!
Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.